ARD.
Diesmal ist Dokumentarfilmer Justin Peach zu Gast. Der brauchte ein Thema für seine Abschlussarbeit, einen Film an der Fachhochschule. Per Zufall ist ihm dann in Nepal eine Gang aus Straßenkinder über den Weg gelaufen. Die haben sich zusammen immer wieder neue Sachen ausgedacht, um an das Geld von Touris und Einheimischen zu kommen. Und pling war es da, das Thema für den Doku-Film. Kleine Wölfe. Bei uns erzählt er, wie daraus ein Herzensthema geworden ist, das ihn nicht mehr loslässt. Es gibt mittlerweile einen zweiten Teil. Was macht der Junge 10 Jahre später? Ein Teil 3 ist angedacht. Und es gibt auch einen Verein, um den Straßenkindern von damals nachhaltig zu helfen. Links und Anlaufstellen zur Folge findet ihr in den Shownotes.
Irgendwann hatten wir echt keine Kohle mehr und mussten dann halt um diese Checkpoints irgendwie uns rumschleichen. Und dabei sind wir fast draufgegangen. Wie cool ist es eigentlich, anhand von einem Mensch oder seiner Lebensgeschichte vielleicht auch eine politische Situation zu erklären von einem ganzen Land? Das ist, was Film machen kann, was dieses Crowdfunding oder diese Ideen halt, wenn du es machst, dann passiert noch mehr Gutes. So, ja? Wenn du gute Sachen machst, passieren gute Sachen. So, ja?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hi.
Hey.
Wir sind der Gangster, der Junkie und die Herrin und lieben es ja, einen Podcast für euch da draußen zu machen über unsere Milieus. Und wir sind so froh, dass wir eine Stimme haben und nicht länger über uns gesprochen wird, sondern wir sprechen dürfen. Unser Gast, der später kommt, hat auch die Fähigkeit, anderen eine Stimme zu geben, die sonst eher nicht gehört werden. Also es bleibt spannend. Ich mach's heute stabil. Richtig spannend.
Naja, das Einzige ist, es wäre super spannend, wenn es nicht im Titel stehen würde, wer heute da ist.
Na gut, dann.
Das ist das Einzige, was die Spannung so ein bisschen trübt. Aber die Leute freuen sich. Die freuen sich trotzdem.
Ich gucke einfach alles.
So ist es. So ist es richtig. Apropos ADHS-Klumpen Lemke, stellen Sie sich doch mal bitte vor, was verschafft Ihnen den Platz an unserem Tisch?
Ja, den habe ich mir redlich verdient mit 21 Jahren des Substanzmissbrauch, aka Sucht, schwierige Konsummuster, gefährliche Substanzgebrauchsstörung, 16 Jahre Kokain, 21 Jahre Alkohol. Eigentlich ist es leichter, die Substanzen aufzuzählen, die ich nicht konsumiert habe. Und ja, ich mache seit 5 Jahren Podcast, den Sucht und Ordnung Podcast, bin dankbarerweise einer der renommiertesten Erfahrungsexperten im Bereich psychotrope Substanzen und Entstehung von Konsumstörungen mittlerweile und freue mich hier zu podcasten seit 4 Staffeln. Ne?
Das
bin ich.
Geil, dass du da bist. Der andere ADHS-Klumpen?
Dabei arbeite ich ständig
an
meiner Form.
Du bist schon eher ein Klotz, ne?
Ich bin ein Klotz, okay. Bei mir, ich bin ja eher so der ruhige Typ. Das ist ja, auch, also ja. Eher so der stillere, der ein bisschen langweilig.
Sternzeichen Langweiler.
Ach, hör auf. Ich war mal Krimineller. Und das ist schon relativ früh angefangen. Ich habe so eine Faszination gehabt für Kriminalität, für das Gangstersein. Mir ist vor kurzem bewusst geworden, dass mir das Wort Outlaw so gut gefallen hat. Ich habe gar nicht, Verbrecher fand ich immer so, habe mich nicht so als Verbrecher gesehen, aber ich habe mich als Outlaw sehen wollen. Das fand ich irgendwie so cool. Und dann habe ich das auch eine Zeit lang probiert und dann gemerkt, dass das Problem dahinter ist, dass du mit Konsequenzen in der realen Welt zu rechnen hast. Oh. Die da wären Haftstrafen, langjährige Haftstrafen. Und ich habe tatsächlich im Alter von 21 Jahren dann meine Haftstrafe angetreten und mit 31 hatte ich die erst beendet. Heißt so meine ganzen 20er im Gefängnis verbracht. Jetzt ist das Ding das, normalerweise kann man da nicht stolz drauf sein, bin ich auch nicht, aber ich habe mich trotzdem entschieden, das nicht zu verstecken, sondern damit was zu machen. Weil wenn ich das versteckt hätte mein Leben lang, dann hätte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, ich habe diese 10 Jahre verloren. Und sowas, ich habe diese 10 Jahre was gemacht. Und
studiert quasi.
Abitur, Knastabitur. Und damit habe ich dann danach gearbeitet. Bin so ein bisschen, wie das schöne Wort, das der Roman immer sagt, der Erfahrungsexperte geworden. Habe versucht mit diesen Erfahrungen. Und das ist jetzt nochmal wichtig, weil ich in letzter Zeit schreiben mich auch viele Menschen an, die einen ähnlichen Weg gehen wollen und so. Und da kann ich euch einen Tipp mitgeben. Wenn ihr in den sozialen Bereich geht, wenn ihr Erfahrungsexperten werdet, um Geld zu verdienen, dann seid ihr da falsch. Ich bin nicht Erfahrungsexperte geworden, ich bin nicht in den sozialen Bereich gegangen, ich bin nicht an Schulen und an Jugendliche rangegangen, um Geld zu verdienen, sondern bei mir gab es eine Mischung. Zum einen wollte ich irgendwie diese Schuld, die ich empfunden habe, so ein bisschen aufheben. Ich habe versucht, mein Karma ins Gleichgewicht zu bringen und ich wollte vor allem anderen Menschen helfen. Und Später kam Geld dann dazu und jetzt sitzen wir hier.
Ich glaube, das ist eine ganz schöne Überleitung, denn wir möchten ja auch immer gerne Fenster aufmachen und Menschen dazu anhalten, sie selbst zu sein. Und ich glaube fest daran, dass wenn man das tut, was man gerne macht, was einem im Herzen liegt, man automatisch damit Erfolg haben wird. Und dann wird auch das Geld kommen. Ist immer schlecht, nur aus monetären Gründen irgendwas anzufangen. Kann man machen. Kenne ich mich mit aus. Genau, und wenn ihr das macht, was ihr liebt, werdet ihr wahrscheinlich damit erfolgreich sein. Einfach, weil es in der Natur der Sache liegt, dass man sich mit Dingen, die man liebt, anders beschäftigt als mit Dingen, die man nicht so gerne macht. Und dann erzähle ich kurz, was die letzten 10 Jahre bei mir ausgemacht haben. Denn als du rausgekommen bist, bin ich quasi rein ins Milieu und habe angefangen als Domina bzw. als Herrin zu arbeiten. Und das war 2014. Also mein ganz sanfter Start, mittlerweile seit über einer Dekade leidenschaftlich dabei, habe sehr lange ein Doppelleben geführt und immer gedacht, ich muss doch was Solides machen und ja, im Autohaus gearbeitet, in einer Immobilienfirma gearbeitet, im Supermarkt gearbeitet, in der Kinderbetreuung gearbeitet, gefühlt überall gearbeitet, so wie Roman jede Substanz ausprobiert hat und er sagen kann, welche er nicht probiert hat, kann ich euch eher sagen, wo ich noch nicht gearbeitet habe und bin aber immer wieder zurückgekommen zu dem, was mir Spaß macht. Und das ist es, Herrin zu sein. Und interessanterweise hat mein Kollege Max mich letztens so ein bisschen arbeiten sehen und mir nochmal rückgemeldet, dass es, glaube ich, tatsächlich mir liegt, meine Passion.
Ich möchte einen Satz dazu sagen. Also ich habe schon viele Herren gesehen, ich habe schon viele Menschen gesehen, die im Milieu sind. Ich habe gerade dieses... Also die Überlappung zwischen Prostis oder zwischen Mädchen, die halt einfach Geld im Milieu verdienen, sei das Onlyfans, sei das Videos, sei das wirklich Arbeiten mit Freiern. Ganz oft schwimmt da ja so dieses, oh ja, ich bin auch Soft BDSM oder ich mache auch Herrin oder ich mache auch das. Und das könnt ihr nicht vergleichen. Also das, was du machst, ist ein ganz anderes Niveau. Denn wir reden hier von Energie, wir reden hier von 10 Jahren Erfahrung, wir reden hier von Stunden und Stunden und Stunden. Das ist nicht zu vergleichen. Und ich habe dich, wir werden vielleicht nächste oder übernächste Woche mal eine Folge machen, wo wir drüber reden. Ich habe bei dir gesehen mal, wie du Energie eigentlich aus deinem Finger in einen Mistkerl gegeben hast. und der von seinen 1,95 auf irgendwie... ja, ganz, ganz klein geschrumpelt ist. Das war sehr interessant.
Das war ein interessanter Moment.
Und wie ging es dir danach, Max?
Es war übel. Ich konnte mich kaum erholen. Also, weißt du, wirklich. Nee, es war echt toll. Also, es ist, dich arbeiten zu sehen. Und es ist ja so ein bisschen was, jemanden, der was kann, bei der Arbeit zu beobachten, geht nie an dir einfach vorbei. Das macht immer was mit dir. Wenn du jemanden siehst, der eine Passion hat, der Erfahrung hat, der gut ist in dem, was er macht, außergewöhnlich gut sogar, dann lernst du selber was. Also, danke dafür, dass ich es sehen durfte.
Danke für diese grandiose Überleitung und natürlich das schöne Kompliment. Aber sind wir schon so weit? Wollen wir unseren Gast schon reinholen? Denn auch dieser Mensch tut etwas, was er gut kann, aus Leidenschaft und ist damit dann tatsächlich zu Recht sehr erfolgreich geworden.
Und da macht es auch super Spaß zuzugucken. Da kann man auf jeden Fall was lernen, wenn man genau hinguckt und die richtigen Schlüsse zieht.
Dann holen wir doch jetzt mal in die Runde unseren fabelhaften Gast Justin Peach. Und wie cool ist dein Name allein schon? Einfach ja. Peach. Oh mein Gott, da kann ich mich jetzt schon eine Stunde drüber freuen.
Der Pfirsich.
Der Pfirsich.
Hi.
Tatsächlich ist die Farbbestimmung meines Hundes nämlich offiziell Peach, weil er pfirsichfarben ist. Und deswegen kann ich dich einfach nur jetzt schon mögen. Side-Fact, wenn jemand interessiert.
Ja, danke für die Einladung. Also mega. Ja, ich freue mich auch. Ich bin selber Fan, habe das schon oft gehört. Und jetzt darf ich mal ein bisschen miterzählen. Freut mich auch. Ja, vielen Dank.
Du hast dir den Platz hier jetzt schon verdient, weil du eine unfassbare Doku gemacht hast. Die kleinen Wölfe, die kenne ich sogar persönlich. Deswegen war ich direkt begeistert, als ich gehört habe, dass du zu Gast sein wirst, weil eigentlich müssen sich alle im Anschluss oder morgen, wann sie Zeit haben, die Doku reinziehen, wenn sie noch nicht kennen. Denn du hast wirklich einen aus meiner Sicht eigenen, einen sehr greifbaren Stil und hast da ein Thema beleuchtet, was ich vorher noch nie bedacht habe. Und irgendwie geht's ja in Dokus darum, auch was Neues zu lernen. Und wir möchten auch immer gerne Folgen machen hier im Podcast, die irgendwas Neues mit nach draußen geben. Deswegen bist du unser Mann. Und deine Doku, nur damit es jetzt nicht nur meine Lobhudelei ist, die hat definitiv ganz, ganz, ganz viele Wellen geschlagen, wurde mehrfach ausgezeichnet, auf über 50 Filmfestivals international gespielt worden, eben sogar für den Grimme-Preis nominiert gewesen, ich glaube in der Kategorie Kultur und Information. Also du hast da richtig, richtig Rambazamba mit dieser Doku gemacht. Wir sind in Staffel 4. Das Motto ist: Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Und Justin, du wirst dich jetzt gleich in Ruhe vorstellen und uns mitteilen, wie kommt man dazu, überhaupt so krasse Arbeit zu machen?
Vielleicht fangen wir ganz kurz an. Das Ding hast du auf YouTube gestellt, was ja auch krass ist, macht auch nicht jeder.
6,2 Millionen Aufrufe.
Ja, Mann.
Für eine Doku,
Für eine Doku. 6,2 Millionen.
50 Minuten Doku, also auch nichts Kurzes. So, ja. Aber ja. Also das ist vielleicht wirklich die Überschrift, so wenn ich das gewusst hätte oder so, ja, aber oder ich finde es jetzt auch ein bisschen schwer, da mich so vorzustellen, aber
fang doch erstmal an, wer bist du und wie bist du überhaupt dazu gekommen, Dokus zu machen?
Also ich heiße Justin Peach, ich bin Kameramann hauptsächlich, also Freelancer, so alles und nix habe ich gelernt. Ich bin Militärkind, so aus Kaiserslautern.
Oh, Papa. Herr Lemke, spitzt die Augenbrauen, ein Militärkind. Roman und ich haben den Insider, dass es einfach jede Folge mit dem Thema Bundeswehr zu tun haben muss.
Ach so, ja.
Hallo und herzlich willkommen bei eurem Flecktarn-Podcast.
Genau. Nein, also ich bin halb Amerikaner, also der Peach ist jetzt kein Künstlername, ich bin echter Army. Meine Mama ist aus Würzburg, mein Papa ist aus Boston, so, und wir sind dann
Mischung.
Wir sind halt dann halt alle 3 Jahre umgezogen, und ich glaube, vielleicht habe ich da den Reisevirus. Eigentlich wollte ich immer weg, so, und weit weg und so, ja, und auch irgendwie Abenteuer und so. Und dann, also ich fange jetzt mal ein bisschen weiter Holz aus, also weil unbedingt. Im Prinzip, war das dann immer so der Traum, dann irgendwann zu reisen und davon halt zu berichten und irgendwie an coole Orte zu kommen und coole Leute zu treffen oder sowas, und dann vielleicht irgendwie, dann interessiert es jemand oder sowas, ja. Und also ich hatte dann, ich glaube, Abi in Lautern gemacht und dann Zivi, und habe dann von dem Zivi-Geld irgendwie mir so ein Buschen gekauft und bin halt komplett durch Osteuropa und bis nach Istanbul und wollte ums Schwarze Meer und so. Ja, war wirklich weg, so, ja. Und
Kamera dabei?
Ja, so eine kleine, also das war ja, wann war das, 2000 oder sowas, ja. Also da ging die digitale Geschichte erst so richtig los, und ich wurde verhaftet. Ich wurde in Rumänien auch verhaftet, weil ich irgendwie so ein Militärgelände gefilmt habe, und dann wir driften ab, aber die Geschichte ist schon geil. Ich wurde da verhaftet von den Militärcops und die so, ja, du bist Spion, und ich so, Jungs, ich habe einen gelben VW, ich bin so Hippie, weißt du, so, ja. Und mit so einer Digicam. Also wenn ich ein Spion wäre, so würde ich, glaube ich, anders aussehen. Aber und das hat dann dazu geführt, also ich hatte dann halt Fotos gemacht und Filme gemacht und so, und habe mich dann in Mainz für Mediendesign, Mediengestaltung beworben. Wir haben immer nur 10 Leute genommen pro Semester. Ich wollte eigentlich irgendwie Bio oder Medizin oder irgendwas anderes, aber dann haben die mich genommen, und dann so, ja, probiere ich mal aus. Und das war damals auch ganz, also hier in Mainz gibt es viel Animation, 3D und so Sachen, Spielfilm, und ich war dann auch der Einzige, der sich dann mit Dokumentarfilm irgendwie auseinandergesetzt hat. Und
wenn ich mal so ganz erlaubt fragen darf, ist das so die ungewollte, diese eher nerdige Schiene, die auf dem Abstellgleis steht? Oder wie kann man das verstehen? Wenn die anderen alle so fancy 3D-Kram machen wollen und sich drum kloppen.
Ich weiß nicht, also, ich hatte ja schon, also Film ist immer Teamarbeit, also es ist ja immer eine große Gruppe, so, ja, und wir haben dann immer, klar, ich war dann erstmal Erstsemester, Zweitsemester, dann bist du erstmal so Runner und rennst halt und Beleuchter, Assistent oder irgendwas, so, ja, und dann waren da immer Riesensets und alles und dann Riesen, alles sind wichtig und alles ist ganz toll, und hinten noch der Schatten links muss auch noch ausgeleuchtet werden. Und ich fand es manchmal so ein bisschen komisch, so dass die Geschichte dann so flach war. So, ja. Und, und ich hatte halt halt schon durch das Reisen oder so einfach auch echt spannende Leute getroffen, und ich finde, die besten Geschichten liegen auf der Straße. Yes. So, ja. Also das kannst du dir gar nicht ausdenken. Also es gibt Leute, die können gute Drehbücher schreiben, aber das Beste sind, also meiner Meinung nach, das Stärkste sind echte Geschichten. Ja. Also echte Menschen, wenn jemand sich dann öffnet und seine Geschichte dir anvertraut und du das irgendwie auch liebevoll behandelst und das dann irgendwie multiplizieren kannst, das ist doch, also das war für mich so der Grund, warum ich dann in die Richtung weitergearbeitet habe. Mhm. Aber im Prinzip dann auch Kleine Wölfe war halt mein Abschlussfilm. Und es war aber auch alles Glück und Zufall, was halt so passiert ist.
Also, das ist ja schon ein Brett von Abschlussfilm.
Ja.
Also da waren ja die anderen dann so, boah, ey, der Justin wieder, da muss er wieder
über. Der Streber,
ist,
genau.
Da fährt er nach Nepal.
Ja, okay. Wir waren in den Niederlanden, Justin fährt nach Nepal. Ja.
Nee, okay, also mich berührt es am meisten. Vielleicht, weil ich auch schon so viel gesehen habe und gemacht habe und so, aber wenn also man merkt ja, also gerade diese Reality-Soaps, wenn dann die Tür geht auf und dann Schnitt und dann ist die Kamera auf der anderen Seite, Schnitt und dann gibt's wieder und dann weißt du, die haben das 4-mal gemacht, so, ja, und es ist halt irgendwie auch nicht mehr real, ja, und es ist einfach nur einfach ein Skript und dann ist es auch nicht cool, weil du es jetzt ja auch gesagt hast mit kleinen Wölfe, so, das ist schon speziell, das ist schon eine Art nicht fernsehtauglich eigentlich, auch mit Untertitel und keine Musik, kein Sprecher. Das ist schon sehr anstrengend, auch vielleicht zu gucken. Aber das sind so die Dokus, die mich total catchen, so, wo ich halt total mich verlieren kann. Und ich glaube, 6 Millionen Leute auch. So, wir sind nicht allein. Aber ja.
Weil du gerade Untertitel gesagt hast, habt ihr echt drüber nachgedacht, ob ihr es synchronisieren sollt?
Das
macht so viel aus.
Ich hatte auch am Anfang gar keine Untertitel und der Film funktioniert auch ohne. Und also du musst das jetzt auch nicht Wort für Wort verstehen. Klar, die Interviews sind, die Interviews hat dann Nepali geführt in Muttersprache so und das war auch geil, weil wir waren 3 Monate in Kathmandu und mir war klar, ich muss das da übersetzen, sonst schaffe ich das in Deutschland nicht mehr. Und dann haben wir den Student dann irgendwie gefilmt, wie der dann halt live das auf so einem kleinen Fernseher wieder, also es war ganz schräg. Aber jetzt kommen wir schon in die Details, aber sagen wir mal so, es war Glück und ich fange mal so an. 2. Semester, ein guter Kumpel so sagt, hey, komm, wir gehen nach Nepal wandern und kostet nicht viel. Und ich war sehr naiv. Ich habe nicht gewusst, was er meint. Bin jetzt auch kein Wanderbursche oder so. Der wollte rauchen. Der wollte durch die Felder laufen, so, ja. Und das war mir aber nicht klar. Das hat er mir nicht gesagt, so, ja.
Ganz, ganz kurz zwischen. Wenn es Leute nicht mehr wissen, früher Nepalese, das war so das Dope. Das war weltweit, aber das ist auf das Dach der Welt. Das ist das besten Outdoor-Pflanzen, die du finden konntest. Und die haben den feinsten Schwarzen produziert, den du dir vorstellen konntest.
Also wir reden von Hasch, ne?
Ich hab's extra nicht gesagt, aber jetzt habe ich es gesagt. Also ja, genau.
Wieso nicht? Wir haben doch einen Bildungsauftrag.
Na gut, wir reden von Hasch. Und zwar hervorragendem Weltklasse-Hasch. Ja. Und genau. Und du wusstest es nicht, weil du aus Kaiserslautern kommst, oder?
Genau.
Ich kann jetzt einfach mal 7000 Meter über den Meeresspiegel spazieren, so. Weißt
genau.
Ich meine?
Okay. Nee, und wir machen dahin so und die Jungs. Ich hatte auch gar nichts dabei. Weißt du, da waren halt so Expeditionen, ja, da waren so richtig Sherpas und alles, die so Richtung Everest und was weiß ich und alles so mit ihren, die hatten schon so Walking Sticks und wir halt Bob Marley gehört und Flipflops und so. Und sind da aber auch auf die 5000 über den Pass gelatscht, so, ja. Und es war krass. Es war das Krasseste, was ich je gemacht habe. Und das war halt 2004, 2005 rum. Und was wir halt auch nicht wussten, es war noch eine Monarchie. Eigentlich gab es einen König in Nepal. Und der wurde gestürzt. Genau in der Zeit, wo wir da waren, gab es eine krasse Revolution. Die Maoisten haben quasi Kathmandu umzingelt. Die ganzen Berge waren jetzt mit Maoisten, mit Kalaschnikows. Und die Touristen waren aber, also wir waren da total safe. Also das Land ist super safe, immer noch. Und vielleicht auch da eine kleine Anekdote. Also wenn du sagst so Namaste, das heißt, ich verbeuge mich vor dir so. Und Namaste ist ein sehr, sehr ganz hoher Gruß sozusagen auch. Und wenn du als Tourist warst du quasi unberührbar, also unberührbar ist das falsche Wort, weil das eigentlich die anderen sind, aber du warst halt so wie eine Gottheit, ja, und du konntest da überall rumlaufen. Und die Maoisten, die Revolutionäre, die haben natürlich so eine kleine Revolution-Tax an den Checkpoints, also wir mussten dann immer ein bisschen Kohle abdrücken und wir waren halt Studis und wir hatten nichts. Und irgendwann hatten wir echt keine Kohle mehr und mussten dann halt um diese Checkpoints irgendwie uns rumschleichen und dabei sind wir fast draufgegangen. Jetzt Gruß
an
meine Mutter.
Das klingt aber schon dangerous.
Das war dangerous. Wir sind dann irgendwie nach 3 Wochen in den Bergen sind wir zurück nach Kathmandu gekommen und ich habe den Asphalt geküsst und wir haben halt wieder waren wieder in Zivilisation und ja, das war ein krasser Trip so. Und dann
aber erzähl doch mal ums Rumschleichen. Also wenn du jetzt wirklich hast, du hast eine Straßensperre, dann also du bist nicht in MacPom. Überall sind Klippen und du kannst auch mal runterfallen. Also
wir hatten so eine Karte, Ohne Witz, wir hatten so eine, eine Höhenkarte und der Kumpel hatte ein Schweizer Taschenmesser mit Höhenmesser, so mit so einem kleinen Display. Und das war's so, ey. Und dann haben wir auf der Karte gesehen, ah, guck mal, wir können um das Dorf, also weil der Checkpoint war im Dorf und du musstest halt eigentlich durchs Dorf laufen und es gab nur einen Weg. Und wir so, okay, wir laufen um das Dorf rum, wie du sagst, an der Klippe entlang, so total krass. Und dann laufen wir so ein Flussbett hoch und merken, also wir driften jetzt echt ab, aber an diesem Flussbett waren überall Blutegel. Also ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, es sind so kleine Würmer, richtig eklig so, ja. Und du läufst halt und es wurde dunkel und wir wussten nicht, wo wir sind und ich habe gedacht, wir sterben.
Er schaut auf dein Taschenmesser, weißt du,
so, wir müssten ungefähr richtig sein. So, ich so, ey, und wenn du dich halt hingesetzt hast und ausruhen wolltest, dann sind die Blutegel auf dich drauf gehüpft. So, ja?
Also,
und es war krass. Irgendwann, es wurde dunkel und ich sehe, und ich habe dreimal gesagt, ich schaff's nicht mehr, lass mich zurück. So,
lass mich zurück. Ich bin jetzt Egelfutter.
Und die haben mich dann weitergezogen und wir kamen da oben an. Alles war voller Blut irgendwie. Die haben ja so ein Gerinnung, die lösen die Gerinnung aus, oder das ist nicht gerinnt, fließt das Blut aus den Füßen so. Und dann kam die nepalesische Omi und gibt mir so Salz und Tabak und ich soll das auf die Wunde. Und was weiß ich, ey. Und, aber wie gesagt, das hat uns krass zusammengeschweißt. Es war eine krasse Reise und wir haben ein bisschen was geraucht.
Was mich an der Stelle interessiert, als Tourist, ihr habt da konsumiert, wie ist denn der Legalitätsstatus in Nepal?
Ja, nö, also wir sind da wirklich durch die Felder gelaufen und die Kinder sind zu uns morgens gekommen und die hatten das halt frisch von den Pflanzen gerieben und es war so eine Kugel, weichstes Braun, Schwarz. Wir haben da so eine Wurst draus gemacht, ein bisschen Tabak noch dazu und einfach die Wurst und es war so smooth und wir waren in den Bergen, also da ist jetzt wirklich nichts, also da ist auch, da gibt's schon natürlich diese Checkpoints und so, aber das ist egal. Es ist offiziell, damals auch schon war es, glaube ich, nicht ganz erlaubt, also es ist jetzt nicht mehr, die hatten irgendwie schon keinen Bock mehr auf Drogentourismus und so und ich meine, es war halt damals Freak Street, Hendrix, die Hippies sind halt quer durch Indien hoch, durch Afghanistan, das war eine krasse Zeit, so Beatles, es war das Mekka quasi fürs Kiffen so, ja, und darauf hatte die, glaube ich, irgendwann keinen Bock mehr. Es wurde schon nicht, also es war nicht legal, aber geduldet. Und es gab halt auch, es gibt eigentlich jeden Monat mindestens ein Festival, so in Kathmandu, einer feiert irgendwas immer. Aber Shivaratri ist halt ein ganz, ganz wichtiges Festival, wo du Shiva huldigst. Und Shiva ist auf dem Berg Ganja geboren gewohnt.
Gebildet, geil. Ja.
Und das Shivaratri-Fest, dann müssen alle kiffen. Also alle, alle Omas, alle. Ohne alles. Also da gibt's die Sadhus, alle gehen rum, alle bang.
Wenn du alle sagst, meinst du alle?
Alle. Also das ist quasi ein heiliges Ritual, so wie wenn du halt eine Hostie isst oder sowas oder irgendwie Rotwein für was weiß ich. Das ist halt, du musst halt einen kiffen, so, ja. Das gehört dazu.
Shiva ist Gott der Wiederherstellung und der Zerstörung in einem, ne?
Gott also, der Gott, also ja, also das ist der Boss.
Der gibt und nimmt.
Du hast auch gerade was gesagt, was, glaube ich, die meisten Leute hier gar nicht so kennen, aber in Indien oder auch Nepal Standard, also Bhang.
Ja.
Weißt du, was drin ist?
Hasch und Zuckerklumpen mit Edibles sozusagen. Ja, ich weiß gar nicht, was da genau drin ist.
Das
isst du dann. Bang hast du gegessen.
Genau, ja. Kann man auch auflösen, dann noch in manchmal in Ziegenmilch oder so, mischen es auch noch auf und so. Und dann
super smooth. So, ja. Also, das ist wirklich überall in den Konditor, also wie so eine Konditorei, ja. Es gibt so kleine Backshops und dann konntest du dann halt, also wie gesagt, das war nur an Shivaratri. Also nur an diesem Festival ist es öffentlich dann auch zu kaufen und so. Ansonsten ist es nicht so einfach.
Das ist sehr interessant.
Ja. Okay, vielen Dank für den kleinen Exkurs. Das war doch aber bestimmt nicht deine gute Idee, oder?
Nee, deswegen lass mich nochmal weiter ausführen. Also,
okay.
Wir kamen zurück nach Deutschland. Also ich war dann am Ende vom Studium, hatte alle Credits und musste halt irgendein Diplomthema vorschlagen oder sowas. Der Kumpel auch. Und der wollte dann eine Fotoreportage machen und ich wollte halt eine Doku machen im Ausland. Und er so, ey, weißt du noch, als wir damals wandern waren, wir waren ja dann wieder zurück in Kathmandu und sind dann halt mit so einer Rikscha gefahren Und da war ein Junge, ein Rikscha-Fahrer, der hat halt erzählt, er wäre Kindersoldat gewesen bei den Maoisten. Er wäre abgehauen aus dem Dorf, weil er Angst hatte. Und jetzt ist er Rikscha-Fahrer und hat uns dann halt abends dann von Bar zu Bar gefahren. Wir fanden es sau witzig, haben dem halt Trinkgeld gegeben, sind selber Rikscha, haben ihn gefahren. Irgendwie so ein Abend war das, ja. Und also der Typ, der fand es auch witzig. Aber die Geschichte ging uns die ganze Zeit durch den Kopf. Also ey, krass, wie cool ist es eigentlich, anhand von einem Mensch oder seiner Lebensgeschichte vielleicht auch eine politische Situation zu erklären von einem ganzen Land. Und das war halt im Prinzip, okay, wir porträtieren diesen Rikscha-Jungen, seine Geschichte und erklären aber auch den Konflikt in Kathmandu und in Nepal, also mit dem König und den Revolutionärsgarden. Und an Kindersoldaten denkt man irgendwie Angola oder irgendwie Afrika, aber damals war das, ich glaube, Platz zwei aller Kindersoldaten, also so Kinder, die ausgebildet wurden, um zu töten, waren in Nepal so. Und das war das Thema eigentlich so.
Das hatte
und,
man hier nicht auf dem Schirm. Das
hatte man nicht auf dem Schirm. Also deswegen, wenn man journalistisch unterwegs, dann ist man immer so im besten Fall vielleicht ein bisschen vorher, also man kriegt die Geschichte irgendwo mit, bevor es dann alle wissen sozusagen. Ja. Und das war so die Idee, okay, wir machen eine Reportage über Kindersoldaten in Nepal. Und dann haben wir eine kleine Förderung gekriegt. Also ich habe mich so hier Nachwuchsmedienförderung Rheinland-Pfalz, da kriegst du so 2000 Euro. Und was super ist als Student natürlich, das waren die Flüge. Und dann haben wir halt ein Konzept geschrieben und das haben die uns dann auch so, ja, mach mal. So. Mhm. Der Prof auch so, ja, mach mal. Und dann wurde ich doch ein bisschen nervös. Als Abschlussfilm jetzt irgendwie aufgrund von einem Abend in Kathmandu irgendwie alles auf diesen Jungen zu setzen. So. Und ich habe dann gesagt, hey, ich glaube, ich fliege da nochmal hin, ich versuche den zu suchen. So. Und das nochmal zu checken, ob das auch wirklich alles noch so passt. Und das ist auch eine, also ich glaube, weiß nicht, 4, 5, 6 Millionen Einwohner in Kathmandu. Mhm. Und ich dachte so, ah ja gut, der wird schon irgendwo da in diesem Touri-Viertel noch sein. Aber es war schon 2 Jahre her, so, ja. Und der erste Track war so, glaube ich, 2005. Und als wir dann angefangen haben mit dem Diplomfilm, war dann so 2007, 2008. Also es war immer so, die beste Zeit, um nach Nepal zu gehen, ist immer entweder Februar, März, April. Also und dann kommt der Monsun und dann kann man wieder irgendwie September, Oktober. Also Shivaratri ist, glaube ich, September.
Ich gucke schon Flüge gerade. So, weißt du? Ich bin schon schauen. So,
ich komm mit.
Da fliegt man schon ein Stückchen, ne?
Ja, du musst halt über Abu Dhabi. Deswegen, also mitnehmen kannst du es schlecht, weil du musst durch die Saudi-Länder. So, das ist okay, nicht das ist, so das ganz ist einfach. Heikel. So,
Und wir sind auch dagegen, dass ihr irgendwas schmuggelt. Ne? Genau.
Nein. Ja, total dagegen sind wir. Und das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, gerade im arabischen Raum, in vielen Ländern steht auf Besitz und sogar auf Konsum von Substanzen die Todesstrafe. In vielen asiatischen Ländern auch. Ja. Für die Locals.
Ja, also wie gesagt, also auch damals war das schon alles nicht ganz, also es war nicht so einfach so, ja. Und ich bin hin und hab dann auch tatsächlich den Rikscha-Jungen gefunden. Ich bin auch noch in Kontakt mit dem, bis heute, auf Facebook so, ja. Greets on Ganesh. Ja. Und aber ja, er war nicht mehr der kleine, süße Rikscha-Junge, er war schon ein bisschen größer geworden, war so ein bisschen pickliger, so pubertär, so war so ein bisschen irgendwie auch. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl. Also ich habe gesagt, ey, wir würden gerne eine Doku machen. Ein Kumpel kommt wieder, wir bringen Equipment, wir wollen da dich begleiten, das Film erzählen. Und dann hat er gesagt, ey, ich habe damals ein bisschen übertrieben, ich habe ein bisschen gelogen, ich wollte ein bisschen mehr Trinkgeld. Ich war gar kein Kindersoldat.
Oh nein.
Und ich so,
also gut, aber also ja, das hin und her gerissen. So. Oh nein!
Ja, gut, also, aber, ey,
gut für dich, aber schlecht für mich. Aber ja, okay, cool trotzdem. Aber dich fahre ich nicht mehr mit dir Rikscha.
Und dann, ja. Und
ich
dann
hab dir vertraut.
Ich war schon sehr, sehr down. Ich war schon sehr nervös auch. Irgendwie, was mache ich denn jetzt?
Ja, die Zeit läuft ja auch irgendwie.
Die Zeit,
ne?
Lief dann schon, ja. Das Geld war quasi schon
auf den Berg gelassen.
Ja, und ich saß halt dann auf der Straße und hab so einen Tee getrunken. Und in dem Moment rennt der Sono vorbei aus kleine Welt. Der rennt vorbei mit seiner Gang und hat halt diese Blut. Also wer es noch nicht gesehen hat, die hat eine blutige Bandage um den Kopf. Und ich so, was geht denn hier ab? Ich habe das nur so gesehen und halt einfach wirklich beobachtet, wie die das abgezogen haben, die ganze Gang. Also so 10 kleine Jungs von 7 bis 12 oder so. Also kleine Jungs, aber richtig clever, so richtig hart drauf.
Marketing-Experten.
Ja, und da, wie gesagt, von total down, die Geschichte ist scheiße, wir können es einpacken, zu einem, boah, okay, krass, was ist denn hier los? Und dann habe ich die Lisa angerufen, meine Freundin damals, jetzige Frau.
Schöne Grüße an Lisa, die hat sehr viel mitgewirkt an diesen tollen Dokus.
Ohne sie wäre das nie so geworden. Also sie ist...
Es sind immer die Frauen,
ja,
im Hintergrund.
Es sind immer die Frauen, auf jeden Fall, ja. Also dass sie das auch mit mir aushält.
Ja.
Also ohne sie wäre das nicht gegangen. Aber in dem Moment, ich habe ihr das so am Telefon erzählt und aus dem Internetcafé oder so, ja. Ich so, ey,
ja, das waren auch die Internetcafés, ja, genau.
Ja, ja. Und sie hat halt gesagt, ey, mach das. Geh mit Sono, mach das. Der Junge, der hat was.
So, und so hieß jetzt der Junge, der quasi die Hauptrolle in der Doku spielt, ne? Für die es nicht wissen.
Genau, also Kleine Wölfe ist das Rudel, die Gang. Und Sono war einer, es war nicht der Chef so. Es gab auch noch größere und stärkere Jungs, aber er war so der Brain.
Der war charismatisch
so.
Irgendwie, ja, charismatisch, ne? Der hat was Besonderes an
der
sich.
Hatte so einen Blick.
Ich würde sagen, der war keck. So abgebrüht schon.
Ja.
Aber irgendwie hatte der auch noch ein bisschen Humor. Der war wie so ein kleiner Mini-Erwachsener auf eine traurige Art und Weise, aber trotzdem hat er noch den Schalk im Nacken gehabt. Ich weiß nicht, der ist besonders.
Ja.
Das hast du sehr extrem rausgestellt, auch in der Doku.
Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das mit der Bandage. Wollen wir das kurz auflösen?
Ja, das ist eine Masche, um halt an Geld zu kommen. Ja. Also es gibt da einige Tricks, die die Jungs machen. Und der Bluttrick, den kann man nicht so oft machen, ja, weil das auch die Nepalis ja dann, also das ist im Touristenviertel, viele Backpacker, viele Wanderer, ja, wie einer wie ich damals, die laufen da rum und oh, der kleine Junge und so, die geben, aber auch bei dem Bluttrick geben auch die Nepalis Geld. So, ja. Also die auch die eigenen Leute haben das, sind darauf reingefallen. Und das ist halt deswegen, da mussten die ein bisschen aufpassen und das wollten die nicht so.
Aber das ist genial. Du nimmst einen aus deiner Bande, machst ihm die Mohlbinde um den Kopf und dann nehmen die Schweineblut und tränken die Mohlbinde in Blut.
Ja.
So, dass es aussieht, als
hättest
du...
Das
sieht heftig aus. Und als sie das abgemacht haben, dachte ich so, Alter, was machen die mit dem Jungen? Ja. Und da hat es erst Klick gemacht.
Ja, ja.
Und ich dachte so, fuck, warum sind wir denn da früher nicht drauf gekommen?
Das ist schon ganz schön krass.
Das ist richtig gut.
Ja, unterstellt ja auch keiner.
Wenn du das im Kino guckst, wir haben ja viel im Kino gezeigt, da ging ein Raunen durch den Raum. Das war immer so... Und dann merkst du so, nothing. So, ja, und dann ist halt irgendwie, lachen alle so. Also das ist Lisa. Hat dieses Timing, wie man was elliptisch erzählt. Man zeigt es ein bisschen. Auch der Hund, der da angezogen ist und da über die Straße läuft. Das kommt immer wieder so. Und das ist, finde ich, halt geil, wenn man das so erzählt. Nicht immer linear oder immer alles klar irgendwie, sondern es gibt so Hinweise. Und wenn du guckst und aufmerksam bist, dann siehst du die ganzen kleinen Geschichten so, ja. Und ich guckst ja auch immer noch und immer wieder erkennst du dann was Neues. So, ja. Und das ist halt das Geile. Wenn es nicht einen Sprecher gibt, heute sind wir in Kathmandu und sechs
genau.
Weißt du, das ist halt, also musst du es selber dir auch ein bisschen erarbeiten.
Aber ich finde, da ist noch so eine Ebene dahinter. Wir sitzen jetzt hier gerade und wir lachen auch und es ist auch gut, dass wir lachen, weil das Thema ist schwer genug. Mhm. Aber dass man eigentlich über ein Kind, das sich mit Schweineblut einschmiert, um Geld zu bekommen auf der Straße, dass das Lustigste ist. Weißt du, das nicht, dass wir... Verstehe, ich meine, das ist geil gefilmt, das ist gut gemacht. Das ist ein Moment, wo man so die Chuzpe dieser Kids irgendwie so schätzen kann und sagen kann, so, ey, guck mal, wie sie sich durchschlagen. Aber eigentlich, eigentlich ist es tief traurig.
Und genau darauf will ich eigentlich auch zu sprechen kommen mit der Anschlussfrage. Weil das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass die alle mit kleinen Plastiktüten in der Hand da standen und sich fast um die Tube Klebstoff geboxt haben, wer jetzt mehr kriegt und weniger kriegt. Und die dann alle den Klebstoff ballern.
Ja.
Inhalieren, ne?
Ja,
also
genau.
Für die Zuhörer, die jetzt unsere Gesten nicht sehen können, halt wie so ein Inhalator einfach einer.
Ja, wie so hyperventilieren. Genau. Ja. Das ist halt, du pustest rein und nimmst dann den Kleber mit.
Und Kleber ist ja nun also eine der günstigsten Substanzen, die du so kriegen kannst. Und das unterstreicht eigentlich das, was Max gerade gesagt hat. Ey, deren Lebensrealität. Wie muss die aussehen, dass du dir erstens solche Tricks einfallen lässt, um an Geld zu kommen, alle Touristen anbettelst und zweitens dir die günstigste Scheiße reinfährst, um das nicht fühlen zu müssen, wo du da eigentlich bist.
Ja. Wie lange hält denn überhaupt so ein Kleberrausch? Also wir haben ja schon über diverse Substanzen gesprochen. Ich stelle es mir so vor wie bei Poppers zum Beispiel. Ja, also dann hält der Rausch so 30 bis 60 Sekündchen.
Es ist ja das. Es ist ja genau das.
Ja.
Es sind Poppers.
Der Kleber ist wirklich, der macht halt Matsch. Im Prinzip vergisst du, du wirst so ein Zombie so ein bisschen. Du wirst halt, also ich weiß nicht, ob der nur 30 Sekunden hält, ganz ehrlich. Also das ist eher so eine Glocke irgendwie, glaube ich, die dann halt so dich halt irgendwie wegbeamt und das halt einfach vergessen lässt oder sowas oder so ein bisschen was halt, du hast keinen Hunger mehr, du liegst nur da ein bisschen sabbernd irgendwie auf der Straße so, ja. Und das ist halt irgendwie kurz mal alles
ausschalten,
egal,
auf
so.
Mute.
Alles scheißegal. So.
Weil Nina, wenn wir jetzt das mit Poppers vergleichen, ist natürlich, dass du ja da direkt die Zufuhr kontrollierst. Du würdest ja niemals jemanden irgendwie 10 Minuten am Stück hier aus der Tüte atmen lassen. Und weißt du, das ist es halt. Und wenn du das lange genug machst, dann gehst du halt.
Das ist Dauerzustand, ne?
Und weil sie halt Sachen gesehen haben oder erlebt haben, die sie nicht mehr sehen wollen, nicht mehr fühlen wollen. So,
ich meine, du hast hier einen Jugendlicher, der sagt, ey, wo gibt's diesen Kleber? Und der hat bei Weitem wahrscheinlich nicht das hinter sich. Und trotzdem, also das ist dieses, der Wunsch nach Vergessen oder nach Rausch ist ja schon da. Das sind ja noch nicht mal Jugendliche. Es sind Kinder. Und wenn du einem Kind, ob das jetzt eine Eismaschine ist oder ob das Klebstoff ist, das macht keinen Unterschied. Wenn du einem Kind unbegrenzten Zugang dazu erlaubst, dann wird es halt nicht aufhören. Das wird Kinder haben keine Konsumkompetenz.
Ja, woher auch, ne?
Das hast du als Jugendlicher noch nicht wirklich. Das kriegst du im besten Fall als Erwachsener. Mhm. Ja, im besten Fall so, ne? Und Kinder allein zu lassen mit solchen Substanzen. Und dieser Titel ist auch so fucking gut. Mhm. Weißt du, es sind kleine Wölfe, weißt du, ich meine, wie sie so, was man nämlich auch sieht eigentlich an einer anderen Stelle mal, dass sie so zu viert oder zu fünft aneinander liegen.
Wie so ein Rudel halt.
Wie ein Rudel, Mann. Und ich habe das vor kurzem erst wieder gesehen, so bei Welpen, weißt du, die laufen, dann laufen sie hier, dann laufen sie hier. Und dann kamen die alle in diesem Hof zusammen und haben sich so ineinander gerollt, halt dieses Kontaktliegen.
Ja, Kontaktliegen.
Und das bricht, das macht mich so fertig, ne, dieser Gedanke.
Boah. Wie sind denn die Temperaturen da nachts? Weil wenn, also das ist ja, ist das ein Körperwärmeding, dass die so aneinander liegen?
Ja. Das ist im Prinzip ähnliche Temperaturen wie bei uns. Es wird schon sehr kalt. Das ist auch eine Definitionssache. Also Straßenkinder heißt ja nicht automatisch, dass die jetzt alles Waisenkinder sind oder dass die jetzt kein Zuhause haben oder sowas. Ja, also die sind, Straßenkind-Definition ist, glaube ich, dass du deine Hauptzeit auf der Straße bist. So, ja? Also vielleicht nicht in die Schule gehst oder... Also die hatten alle ein Zuhause noch. Die meisten hätten auch woanders schlafen können. Oder es gibt auch ganz, ganz viele NGOs und irgendwelche Kirchen und Kram. Also das ist so ein bisschen, das muss man immer, das ist ganz dünnes Eis. Das waren halt die Freunde so. Ja. Das war wirklich Wärme und Freunde, aber auch natürlich auch eine Hierarchie und eine Härte, aber anscheinend immer noch besser als zu Hause so, ja. Und
genau, das ist der Punkt. Ja. Es wird ja irgendwas geben, was sie davon abhält, nach Hause zu gehen. Und dann ist dieser Zusammenhalt auf der Straße einfach das Gefühl von zu Hause.
Ja. Und da musst du nicht nach Nepal. Also das gibt's ja.
Ja, genau.
Also das ist, die gibt vielleicht nicht in diesem jungen Alter, aber diese Situation gibt's auch in Deutschland oder auch in westlichen Welten.
So ist es. Ich habe mich an vielen Stellen, also in einem ganz anderen Level natürlich wiedergesehen, aber im Prinzip, das Prinzip ist dasselbe.
Ja.
Eine unsichere Lebensrealität, also das Elternhaus oder wo auch immer die Kinder aufwachsen, tauschen gegen das geringere Übel, gegen eine Familie, die man sich selber aussucht, auch wenn es da andere Regeln gibt. Also die hauen sich ja teilweise richtig auf die Schnauze, ne?
Und auch gegen diese vermeintliche Freiheit, ne? Das hatten wir letztens schon mal mit dem Thema Flucht, so dieser Gedanke, dann bin ich frei, und die Kids denken wahrscheinlich auch, oh, auf der Straße bin ich frei, bevor sie realisieren, was das für eine Abwärtsspirale ist, die dann eine eigene Dynamik entwickelt.
Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, was für ein Privileg das ist, dass wir in Europa leben. Was für ein Privileg das ist, dass wir in Deutschland leben, in einem noch funktionierenden Sozialstaat. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben Strom und wir haben Wasser aus der Wand. Wir haben die Möglichkeit, relativ easy an Essen zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Die allermeisten Menschen auf der Welt haben diese Privilegien nicht. Und wenn du das nicht einmal in deinem Leben mit den eigenen Augen gesehen hast, dann kannst du dir das nicht vorstellen.
Mhm. Und das Schlimme ist, ich habe einen Freund, man kann das nicht vergleichen, wie Leute hier aufwachsen. Im schlechtesten Fall ist die Armut nicht vergleichbar mit dem hier. Aber trotzdem, das war ein Kind, das aus einer sehr, sehr ungeliebten Situation kam. Seine Eltern haben sich nicht um ihn gekümmert. Und er erinnert mich so an diese Kids, dieses irgendwie mit 13 schon ausschauen wie 24. Wie irgendwie
und sich so von der Gestik auch so zu verhalten, ja, schon, die Körpersprache. Weil das Gesicht so ist eigentlich so ein Babygesicht, was du schützen möchtest, aber
der Blick ist halt.
Das Krasse war, wir haben Kleine Wölfe gedreht, waren auf Festivals. Also wir haben den fertigen Film auch der Gang nochmal gezeigt. Bevor wir das öffentlich gemacht haben, war es wirklich wichtig, dass alle auch von den Kids damals auch das dann gesehen haben. Ich wollte einfach den Segen von denen, bevor wir das irgendjemand anders zeigen. Und die fanden es mega. Wir hatten so ein Kino gemietet in Kathmandu und die fluchen.
Ja, sowas haben sie noch nie erlebt. Ne? Allein diese Aufmerksamkeit ist für die Kinder was Unglaubliches.
Es war so auch, wie es halt, es war real. So. Und da gebe ich dir natürlich recht, es ist traurig. Am Ende des Tages ist es natürlich ein Teufelskreis. Der Untertitel ist ja auch Gefangen in Freiheit. Also du hast das Outlaw-Leben, du hast die ultimative Freiheit, aber du bist eigentlich in der Spirale nach unten so, ja, also das ist, und dann, um es jetzt kurz noch zu sagen, also es gibt halt den Teil 2 Streetline, 10 Jahre später, da kommen wir vielleicht ja noch hin, aber ich habe die Jungs alle wieder gesucht und gefunden und dann einen Teil 2 gedreht und dann sieht man halt auch, was so einen Effekt hat, also auf lange Zeit, also was, wenn ich in Schulen bin, dann frage ich auch immer so, ja, fandet ihr das jetzt irgendwie cool, dass der so high ist oder so und dass der so sich dreht und irgendwie lacht und so und es gibt die lustigen Momente, klar, aber den ganzen Tag und die ganze Zeit immer wieder inhaliert, immer wieder gekifft, immer wieder. Irgendwann ist der so Banane. Irgendwann kriegt er das gar nicht mehr auf die Kette. Und das wird dann gruselig. Und das ist halt, das ist die Realität. Dann geht er nachts dann halt total am Arsch, legt er sich hin und es passiert noch was.
Was heißt das? Also wie hast du es erlebt? Wie sieht es aus mit der Lebensart?
Vor allem, wenn du das zweite Mal da warst, da hast du ja dann eine Veränderung wahrgenommen.
Also ich war in Kontakt mit den Jungs, so gut es ging halt in der Skype-Zeit. Also der Sono hatte mich ein paar Mal angerufen, hatte irgendeinen Touristen überredet, dass ich auch Zeit versetzt. Dann rief irgendwann an, so, na, Hurensohn, wie geht's dir? Ja, ein dicker Chat. Und ich kann super Nepali fluchen, so, ja. Aber wir waren in Kontakt, aber es immer weniger so. Und dann war ja auch 2015 dann dieses Erdbeben und dann war gar kein Kontakt mehr so, ja. Und ich hatte aber schon so ein schlechtes Gewissen. Also ich bin selber Papa geworden, habe selber eine Familie gegründet, habe selber als Freelancer gestruggelt so und Prios waren woanders, muss ich gestehen. Aber ich habe die nie vergessen. Ich habe die auch natürlich immer auch denen was zu verdanken. Dem Film habe ich, den ersten Film habe ich viel zu verdanken. Und es war so mein Türöffner als Kameramann auch. Und dann dann kam so eine Meldung so, ey, einer aus der Gruppe ist tot. So, einer ist tot, so. Big Raju, so, ja. Und das war schon hart so, ich wusste jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann war es 2019, Februar, und ich habe dann zu Lisa gesagt, ey, ich muss da jetzt hin. Die ganzen YouTuber-Kommentare so, ey, ganz nett, aber wie geht's denen jetzt? Genau die Frage kam ja ständig. Und ich konnte sie nicht mehr beantworten. Und das hat mich auch echt fertig gemacht. Und so, ey, ich nehme jetzt 10 Tage Zeit und such die. Und wenn es klappt, klappt. Und wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich es aber wenigstens versucht so. Und es war einfach auch echt super schwer. Am 8. Tag hatte ich noch niemand gefunden so, ja. Und dann, ich dachte, okay, scheiß auf Kathmandu. Ich fliege jetzt wieder heim und ich werde nie wieder was hier mit zu tun haben.
Aber vor allen Dingen, wo fängt man da an zu suchen, frage ich mich. Also wo fängst du an in so einer Millionenstadt mit Leuten, die keine Wohnsitz, keine Anschrift haben?
Das war halt 10 Jahre später. Und die alle so, ja, Sono kenne ich noch. Ja, der war, ja, aber der ist im Gefängnis oder irgendwie, keine Ahnung, wo der ist. Und lass dich lieber nicht mit dem und so. Also die waren in dem Touri-Viertel von damals, die wussten schon noch, wer das ist. Aber die hatten den auch schon lange nicht mehr gesehen. Und das war, von dieser Gruppe sind 2 tot. So, es gibt unterschiedliche Gründe. Natürlich, ja, der eine ist an einer Lungenentzündung gestorben. Also das ist dann halt natürlich nicht direkt an dem Kleber, aber
an den Folgen Situation, des Lebensziels, ja.
Und der andere, der wurde überfahren oder angefahren.
Da aber hat man sich in der ersten Doku auch schon gefragt, dass das nicht schon früher passiert ist. Also ganz ehrlich, die haben ja keine Angst vor gar nichts, die Jungs.
Ja, also das ist halt schon auch eine krasse Stadt. Also ein Menschenleben ist da auch wirklich, also da kommt nochmal das Kastensystem auch nochmal rein.
Das habe ich mir gedacht.
Willst du es ganz kurz anreißen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was das Kastensystem bedeutet?
Der Schule mache ich dann immer so, und ist euch was aufgefallen? Und dann so, ja, im Abspann ist euch was aufgefallen. Und dann so, ja, die hatten alle den gleichen Nachnamen. Und ich so, ja, sind die verwandt oder was? Nein, nein. Ja, das ist die Gangname. Ich so, nein, dein Nachname ist deine Kaste so. Und das ist halt im Prinzip, wo du reingehörst. So. Es gibt die Brahmanen, oberste Kaste so, und die machen dann die Politik auch. Und dann gibt es eine Goldkaste, eine Handwerkerkaste. Es gibt verschiedene also Berufe sozusagen meistens. Und die Unberührbaren, die unterste Kaste, so, die machen Müll und Schuhputzer auch. Und daher kommt auch der Kleber. Das ist ein super fieser Schuhkleber. So. Kannst du auch in Deutschland gar nicht kaufen. Und dann immer, wenn ich einen Schüler da habe, so, ja, wo kann ich denn das her? Und das kannst du in Deutschland gar nicht kaufen. Das ist ja gar nicht erlaubt. Diese Lösemittel, die sind, also das geht gar nicht so. Ja. Also vielleicht wisst ihr mehr. Also, ich sag immer so, das gibt's hier nicht so. Ja.
Bleib mal dabei.
ja, und dann, ja, aber ja, im Prinzip sind leider jetzt schon zwei gestorben nach dem Lebensstil auf jeden Fall. Es ist auch so jetzt ein Spoiler auf jeden Fall, aber es gibt halt eine schöne Geschichte auch eigentlich. Ja.
Bevor wir zu der schönen Geschichte kommen, weil das ist eine Sache, die liegt mir persönlich krass auf dem Herzen. Man sieht in der ersten Doku einen der Älteren, einen der 14-Jährigen, der sagt, hey, Touristen nehmen uns hier manchmal mit und fordern von uns sexuelle Dienstleistungen. Als ich das gehört habe, ist mir anders geworden. Man muss darüber sprechen, wenn wir über das Schicksal und diese Lebensrealität reden. Mhm. Es ist nicht nur Substanzen und diese Substanzen sind dann ein Werkzeug, um auch noch sowas wegzudrücken. Die machen echt gerade so alles für Geld. So. Also als er dir das erzählt hat oder euch das erzählt hat, was ging da bei dir ab?
Ja, also ich sehe es genauso wie du. Ich musste das reinnehmen. Obwohl ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe, weil das ist eine Sache, die ich ganz furchtbar finde. Das sind ja auch nicht nur die Touristen, also es sind ja auch Einheimische auch.
Sind es denn aus anderen Kasten welche oder aus der
Ja, die sich halt an den Wehrlosen vergehen.
Du hast sehr viel Erfolg mit der Doku gehabt, so als Filmemacher, du hast sehr viel Lob bekommen. Ja. Und das ist ja auf Grundlage der Thematik, das schwingt es ja mit, so schwer. Also sozusagen profitieren von dem, was du gefilmt hast. Ging es dir dadurch ein bisschen besser, dass du gesagt hast, okay, wenigstens bekommt das Thema Aufmerksamkeit?
Genau, oder wie geht es dir damit? Viele.
Wir hatten, also ich sage ja auch wir, weil wir waren zu dritt auch dort. Also der Kumpel, mit dem ich wandern war, und noch ein anderer Kumpel, mit dem ich studiert habe. Wir haben abends immer zusammen gesessen und dann halt auch drüber geredet, wie der Tag gelaufen ist. Wir waren 3 Monate wirklich da in Kathmandu und ich habe da oft auf der Straße auch gepennt. Aber wir mussten halt die Akkus laden und die Tapes, das waren noch Tapes, mussten wir dann digitalisieren. Und die anderen 2 Jungs, die mit denen habe ich so ein bisschen Sparring auch, was filmen wir so hier eigentlich? Was mache ich denn eigentlich hier so? Ja?
Da hast du auch direkt eine richtig gute Frage. Ja. Und zwar, Justin, fällst du auch unter das ungeschriebene Gesetz, dass Dokumentarfilmer nicht eingreifen? Oder gab es Situationen, wo du eingegriffen hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich habe ja noch einen Master in Journalismus hinterher gemacht. Und es ist ja eigentlich ein journalistischer Kodex, ist eigentlich eine Distanz zum Protagonisten zu haben und sich nicht da auch irgendwie vor den Karren spannen zu lassen. Das ging nicht. Ich bin ganz klar Teil vom Rudel geworden. So. Ich war mit dabei. Wir haben auch alle Jungs, es waren 10 Jungs, alle gleich behandelt. Wir waren mit allen Jungs auch längere Touren, also bei den Eltern, wir sind zu dem Elternhaus gefahren, 18 Stunden mit dem Bus und so, ja. Es war noch nicht klar, dass Sono so der Hauptprotagonist wird. Wir haben alle gleich behandelt und es waren alle gleich lang. 3 Monate war halt viel Zeit. So, wir hatten mit allen gleich viel Zeit verbracht und
war das am Anfang denn schwer, das Vertrauen der Jungs zu gewinnen?
Ja, nee, weil es war halt, wir hatten einen Fußball und wir hatten auch am Anfang gar keine Kamera dabei. Also ich hatte auch die ersten 2 Wochen gesagt, ey, wir würden einen Film gerne drehen, aber wir hatten gar keine Kamera dabei und hatten so Quicksnap-Kameras ausgeliehen. Also der Fotokumpel, der wollte ja ein Fotobuch machen, der hat gesagt, ey, es wäre doch geil, wenn die uns fotografieren. So, und dann hat er denen so Plastikkameras gegeben und dann sind die Kids so durch die ganze Stadt und haben die ganze Zeit Fotos gemacht, richtig geile Fotos gemacht. Und dann sind wir da so schlückweit immer näher. Also vor allen Dingen, es sind ganz viele Touristen dort und das ist auch das ist tagtäglich, dass einer da mit denen dann auch ein bisschen abhängt.
Okay, die sind schon dran gewöhnt an den Traffic auch.
Ja, nach 2 Wochen immer noch da zu sein und dann, also nach einem Monat kam dann die erste Frage, ey, wo kommst du eigentlich her? So, dann wollten die was von uns wissen. So, und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es anders als jetzt einfach nur irgendwie ein Standardtyp, der da abhängt. So, ja.
Irgendein Weißer.
Irgendein Weißer, ja.
es ist ja schon hier so schwer, wenn du Leid siehst, zu sagen, okay, hier gebe ich jetzt 2 Euro, hier gebe ich jetzt nichts, da ignoriere ich es, hier gehe ich weiter. Wie hast du das gemacht? Halt, weil normalerweise, man rät den Touristen auch, okay, gib keinem was und beweg dich so schnell wie möglich, so auf die Art. So, sonst kommst du halt nicht weiter, weißt du? Und dann, wenn du stehen bleibst und anfängst zu geben, dann hast du eine Traube von Leuten und du kannst eh nicht eben geben. Aber du warst ja dort, wie hast du...
Ich hatte ja vorher auch schon ganz viele Reiseerfahrungen gemacht. Also ich bin ja vorher schon ganz viel auch durch Südamerika und durch Osteuropa und so. Und ich hatte eigentlich schon so einen Blick oder so ein, ey, schleich dich so, ja. Also ich hatte wirklich nie Geld. Ich habe eigentlich nie Geld gehabt so und deswegen konnte ich, auch wenn ich gewollt hätte, hätte ich jetzt nicht viel machen können so, ja. Aber eigentlich hatte ich immer so eine, ich bin 1,90, ich habe dann eigentlich, mich hat niemand groß genervt so, ja. Aber wenn du dich halt natürlich drauf einlässt so und dann oder wenn du das dann beobachtet hast, so was die eigentlich, also die, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, die hatten schon Möglichkeiten, Essen zu kriegen oder Klamotten zu kriegen oder irgendwo zu schlafen oder irgendwie zur Schule zu gehen oder irgendwas. Es war jetzt nicht so, dass die jetzt wirklich so am Arsch waren, sondern die wollten einfach abhängen und konsumieren, so wirklich. Das war, also es klingt jetzt ein bisschen fies so, aber die waren auch echt fies drauf, die Jungs, so, ja. Also die waren.
Du, das ist gar nicht so fies, weil jeder, der mal eine Konsumstörung hatte oder halt irgendwie, du weißt, wie weit du bereit bist zu gehen, um das tun zu dürfen.
Ja.
Und andere Dinge eben nicht mehr zu tun.
Ja.
So. Und dann ist hier die Grenze fließend von dem Moment, wo du eigentlich vielleicht noch irgendwo Unterschlupf finden würdest, bis du dann eben 15, 16 bist oder was auch immer, und dann gibt's. Dann will dich jetzt keiner mehr haben. So, dann ist der nächste Ort Knast halt, oder?
Ja. Ne? Und ist es, also hatten die wirklich alle die Möglichkeit? Weil einer in der Doku hat gesagt, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, zur Schule zu gehen, wäre aus mir vielleicht was anderes geworden.
Also, die hätten schon alle in so ein Heim gehen können, ja. Aber das gab dann halt Regeln. Also das war dann halt, das war auch nicht schön so, ja. Also deswegen.
Das sind ja auch andere Kids, die dich dann dominieren. Ja. Und wir haben es ja auch, ganz oft hört man das, wenn die Heime gut funktionieren, dass die Kids sagen danach, ey, boah, beste Zeit meines Lebens, so, weil die kommen davon was Schlimmeres. Aber wenn das Heim halt da auch nur ein Rapist als Pfleger ist oder was, oder auch nur ein älterer Junge, der durchgeht, dann willst du da nicht hin.
Nee, wir wissen doch selber, wie es ist. Allein wenn du früher angedroht bekommen hast, sitzen zu bleiben, dass der Gedanke, in eine andere Klasse zu kommen, war für mich schon der Tod. Also will ich mir gar nicht vorstellen, wie vom Straße ins Heim, auf keinen Fall.
Ich wollte es gar nicht kleinreden. Also natürlich Angebote, ich meine, die hast du ja hier auch, hier hast du sogar die Schulpflicht, ne? Und trotzdem entscheiden sich junge Menschen für einen anderen Weg. Und dort ist halt der Weg noch viel, viel mehr geebnet, sich schneller für die Scheiße zu entscheiden, ne?
Das war auf jeden Fall für die alle nicht einfach und es war denen auch klar, sagen sie ja auch, also jetzt sind sie noch süß, jetzt kriegen sie, die haben ja richtig Kohle verdient auch also beim Betteln, mehr als die Eltern, mehr als die größeren Jungs, also die hatten richtig, die haben uns eingeladen zum Kino oder mit der Rikscha zu fahren, das haben die Jungs bezahlt, ja, also die hatten richtig, wenn die dann
kannst einen Tourist gefunden haben. Kannst du so umgerechnet sagen, was sie am Tag gemacht haben damals?
Ja, der sagt ja dann, ich glaube, der hat irgendwie so 700, 800 Rupees, das sind dann so 8 Euro oder sowas irgendwie und das ist dann halt sehr, ich hatte damals das Zimmer, was wir hatten, wo wir gepennt haben, das hat $1 gekostet am Tag, so, ja, zum Pennen, zum Duschen und so, ja. Es war so ein Hostelzimmer. Und die hatten $8, so, ja, 8 Euro. Da hast du ein Zimmer gekriegt mit Fernseher und Dusche, so, ja. Also das war einfach viel Geld, so, ja. Wenn die sogar noch Dollars gekriegt haben, war es sogar noch besser, wenn sie so Fremdwährung. Und wenn sie aber Rupees hatten oder so, auch. Und das war, die hatten zu der Touri-Zeit richtig viel Geld, so, ja. Und dann aber, es gab Monsunzeit, da war wieder nix. Und dann, also du musstest halt so ein bisschen hustlen.
Saisonarbeit.
So, ja. Da gibt's doch diese geile Szene irgendwie, wo er vor dieser Touristin steht und nach Keksen fragt, sie dann aber dazu überredet, Milchpulver zu kaufen. Yeah. Und dann vercheckt er das Milchpulver für 450 oder 500 Rupien.
Ja, ja. Das war ein Klassiker. Also, ja,
und kauft
also,
sich dafür Klimmst.
Und ich dachte sofort so, das haben wir mit Schnaps gemacht damals. Yeah.
Ich glaube aber, weil wir jetzt, also Leute, wenn ihr uns jetzt gar nicht kennt oder so, die hier gerade zuhört oder gerade zuschaltet oder so, hier seht ihr jetzt dann 4 Typen, denen es halbwegs geht, die jetzt sagen, oh, den Straßenkindern in Nepal geht es gar nicht mal so schlecht. Uns ist das schon klar. So, wir wollen bloß alles beleuchten. Wir wollen bloß alle Aspekte davon absprechen. Und deswegen gehen wir doch gleich mal zur kompletten anderen Seite. Angst. Nämlich der Situation, dass diese Kinder absolut schutzlos sind. Das Kastensystem ist nämlich, ich habe mich gerade für den Podcast lange damit beschäftigt, was damit sehr, sehr perfide ist, ist dieses, du bist arm geboren, das ist die Schuld deines vorherigen Lebens. Also du bist, dein Karma, du warst so kacke im letzten Leben, dass du jetzt verdient hast, arm zu sein. Mhm. Heißt im Umkehrschluss auch, alle, die reich sind, sind zu Recht reich, weil sie waren in ihren vorherigen Leben so toll. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute oft beigebracht bekommen, gar nicht zu versuchen, sich da rauszuarbeiten, sondern in dieser Situation bleiben sollen, weil das ist ja der Wille dieses Schicksalsrats. Und das ist das eine. Das andere ist, dass wenn du von oben nach unten trittst, du nicht bestraft wirst. Mhm. Also du hast diese Kids, die dann wirklich so unberührbare oder die untersten, die haben keine Rechte. Du kannst gehen und du kannst ihm eine Faust im Vorbeigehen geben und du wirst, keiner wird dich dafür jemals zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Und Schlimmeres. Und das ist natürlich, also diese Situation ist denen ja auch bewusst. Mhm. Auch wenn sie es mit Stärke, mit Gewitztheit, mit Konsum versuchen zu überdecken. Aber es gibt bei jedem dieser Kinder immer wieder, erinnert euch mal, wie es war, ein Kind zu sein, wie viel Angst man hat vor Dingen. Und das, also, ne, wir reden das jetzt nicht leicht. Wir sagen nicht, das ist ganz leicht, die haben da $8 am Tag gemacht, ne? Ja. Hast du da mal was mitbekommen, eine kindliche Furcht bei einem von denen? Also, ey, Angst vor einem Geist, Angst vor sowas? Frage. Also, wovor Kinder eigentlich Angst haben, nicht, ey, ich habe Hunger und ich.
Ja, man hört es ja auch ein bisschen auch in dem einen Interview, wo er sagt, also wo ich sage, ey, was passiert, wenn du Kleber nimmst? Und er so, ey, ich sehe Spider-Man und die ganze Welt bricht über mich ein. Also das finde ich eine der krassesten Beschreibungen eigentlich. Das ist nicht lustig. Der beschreibt, wie die Wände auf ihn fallen, wie die ganze Stadt auf ihn eindrescht, wie eine Bombe auf ihn fällt, so, ja. Das muss das Schlimmste sein, ja, eigentlich, wenn du so einen Trip hast, so, ja. Und klar, das war der Kalle, so, der hat es einfach so natürlich so ein bisschen, der Sohn nur noch so, kann ich eine Cola haben, während der so irgendwie so einen Quatsch erzählt. Aber du merkst, er beschreibt es eins zu eins, da ist kein Filter so, ja. Und das, also so eine Vorstellung, dass ich quasi das ist so einer meiner Albträume, glaube ich, wenn alles auf dich drauf fällt und du bist so mit lebendig für Graben oder sowas, das finde ich das Schlimmste. Und ich, also wenn das jetzt deine Frage beantwortet, so Angst in dem Sinne. Aber dann, wie gesagt, da waren wir auch stehen geblieben mit der Misshandlung. So, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also das ist dann einfach nochmal eine ganz andere, das ist ein anderes Level. Und ich bin selber Papa jetzt und davor habe ich am meisten Angst, dass da irgend so eine, Alter.
Boah.
Ja, und das haben die halt alle erlebt, also alle. Der erste Film, da haben wir auch eine FSK-Prüfung gemacht und so, aber das war im Prinzip so, ich würde sagen, 5., 6. Klasse frühestens, so, ja. Mhm. Und du merkst dann, also da geht's dann bei dem Thema, dann sagt er so, ja, der Bebek hat für $5 in den Arsch gekriegt, so, ja. Und wenn du dann hörst, wenn dann in der Klasse dann alle lachen, er lacht natürlich noch, schüchternes Lachen, so, ja. Mhm. Aber wenn ich das in Schulklassen gezeigt habe, dann waren so Halbstarke dabei und die sich kaputt gelacht haben, dann hast du gemerkt, die raffen es gar nicht. So.
Nee,
die wissen es gar nicht, was das bedeutet. So. Und der hat dann 5 Tage Fieber danach und so, ja. Und dann, wenn du das bei einer Oberstufe zeigst, dann ist Ruhe im Karton. So. Da sagt keiner was so, ja. Und dann merkst du so, das ist nicht witzig.
Das Ding ist, ich habe ein ganz ähnliches Beispiel, wo ich wirklich an mir arbeiten musste, damit ich damit auch umgehen kann. Und das ist das berühmte Seife aufheben im Knast. Mhm. Wo mir halt Jugendliche super oft schräg eingefahren sind am Anfang, wenn ich Workshops gemacht habe. So, ey, musstest du mal Seife aufheben? So. Und dann wirklich. Also fragst du mich gerade, ob ich vergewaltigt wurde? Ist das, was du wissen möchtest? Mhm. Darüber möchtest du gerade mit mir reden. Und dann merkst du, wenn du die konfrontierst auf eine Art, dass sie das eigentlich gar nicht verstehen. Nee. So, weißt du, dass sie es auch nicht wollen. Die wollen dir eigentlich auch nicht wehtun. Die wollen auch eigentlich an der Stelle nicht lachen. Er hat Pimmel gesagt, haha, so, oder weißt du so. Mhm.
So an der Oberfläche, es ist gar nicht dahinter gemeint. Genau. Also, ja.
Und das darf man auch dann als Erwachsener nicht an sich ranlassen, so wirklich, sondern da muss man dann, vielleicht kann man sie abholen und sagen, guck mal, aber im Endeffekt, ja, klar, dass sie lachen halt. Das ist der Umgang damit und die können nicht anders.
Es ist so, ja, das ist ja auch so eine
Schutz,
dass man sich da erstmal distanziert und so. Ich wünsche, dass das auch jeder vielleicht in dieser Bubble lebt. Da bin ich nämlich auch nochmal bei dir, Roman, wenn man mich fragt, was hat es mit mir gemacht? So, ich bin ganz, ganz demütig und bescheiden, was es angeht. Ich hab manchmal einen harten Drehtag oder so. Ich muss mal viel rumschleppen, so, ja. Aber das ist alles Ponyhof, wir leben in so einer In so einem Paradies. Und das Gejammer geht mir manchmal echt auf den Sack, so, weil
krass.
Das wissen die Leute gar nicht, was wir hier.
Meinst du, es hat auch was mit deiner Entscheidung, Papa zu werden, gemacht? Also, dass du das bewusster gewählt hast oder anders auf das Vatersein guckst, wenn du solche Kinderschicksale schon live erlebt hast?
Nee, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so reflektiert bin. Im Prinzip war die Lisa gefragt, ey, ganz am Anfang hat sie gesagt, ey, kannst du dir das vorstellen, Papa zu werden? So, und ich so, warum nicht so? Wusste gar nicht, was das... Ich habe mir da so ein Kind im Arm vorgestellt und gedacht, ja, das könnte doch ganz gut sein. So. Wir waren sehr jung, also im Freundeskreis so die Ersten auch, so WG-Baby und so. Ja. Und,
Damit ich es richtig verstehe, aber 2009 wart ihr noch keine Eltern, ne?
Nee, als der Film rauskam. Nee, aber genau. 2010.
Ah, okay. Da ging das recht schnell.
Ja, ja. Wow. Also meine Älteste kam dann auch kurz danach. So. Also wir haben den Deutschen Nachwuchsfilmpreis gewonnen. Und hatten Nachwuchs.
Wow.
Ich habe meinen Papa angerufen und ich so, ey, wir haben zwei gute Nachrichten. Ja, ja. Aber du kannst es nicht vergleichen, finde ich. Das ist auch eine Anekdote, so, aber so ein alter Regisseur hat dann so auf einer Party zu mir gesagt: so, ey, ich weiß nicht, ich bin Freelancer und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit Kindern und so. Und er so, ja, das Geld für deine Kinder wirst du immer verdienen, so, ja. Es klappt schon alles. Du wirst es schon schaffen, so, ja. Und dann treffe ich den so 2 Jahre später und so, ey, danke, ich bin Papa geworden und es klappt alles so. Und dann hat er, ey, du hast mich falsch verstanden. Du musst es verdienen. So, das gibt keine Alternative. Du musst es verdienen. So, ja. Und ich so, ah, okay, krass. Aber es klappt schon. Also wir sind hier wirklich im Paradies. Es gibt wirklich, das kannst du überhaupt nicht vergleichen.
Lass uns mal das Paradies kurz einordnen, weil es dann natürlich auch immer Menschen gibt, die kontextbehindert sind, so ein bisschen.
I'm sorry. Ja.
Paradies meint im Vergleich zu diesen Ländern, über
Chancen,
die wir hier sprechen.
Möglichkeiten.
Das finde ich gut. Ja. Mögliche Chancen finde ich gut. Ja. Justin hat nicht nur gefilmt. Dieser Mann engagiert sich auch für die Kids darüber hinaus mit seinem gemeinnützigen Verein Kleine Wölfe e.V. Das macht ja auch Neutwinow.
Ja, also das kam dann wirklich erst beim zweiten Film dann eigentlich. Ich habe den Sono gefunden. Da waren wir auch stehen geblieben. Ich habe ihn gesucht mit dem laminierten Foto und ich habe ihn nicht gefunden. Und dann fahre ich da zu so einem anderen Platz, auch da nichts gesehen. Und dann am letzten Tag, so wirklich vorletzter Tag, bevor ich zurückfliegen musste, fahre ich dann nochmal zu dem Platz. Kommt so eine Frau auf mich zu, die will so Ketten verkaufen. Und ich so, ja, hol das Bild raus, sonst kennst du den. So, ja, das ist mein Bruder. Und wie, das ist dein Bruder? Und
sie,
ja, das ist mein Bruder. So, ja. Und ich so, ja, wo ist er denn? So, ja, der ist in der Entzugsklinik. So, sollen wir ihn besuchen? Ich führe dich hin. So. Und ich so, ja, bitte, ich suche ihn schon seit 8 Tagen. Da hätte ich ihn nie gefunden. Niemals.
In der Millionenstatus.
Ich hätte ihn nie gefunden. Niemals. Aber ich habe die Schwester gefunden. So. Und dann sagt die so, ja, ich führe dich hin. Das ist hier 5 Minuten zu Fuß. Aber warte mal, es ist irgendwie 1 Uhr. Wir holen seine Tochter ab. Ich so, wie seine Tochter? Und ich meine, der Sohn war damals 8 und ich...
Und ein Kind, so krass.
Also 10 Jahre später, so, was für eine Tochter. So. Und der Kindergarten liegt auf dem Weg. Und so, dann laufen wir zum Kindergarten und da ist ein kleines Kind und die sieht aus wie der Sono. Halt ein kleines Mädchen, denn sie heißt Sona. Und ich bin so in Tränen. Also ich bin wirklich auch nah beim Wasser vielleicht, aber ich habe die Lisa auch angerufen, so, ey, ich habe ihn gefunden. Ich habe seine Tochter gefunden und es ging ihm gut, so, ja. Und wir waren einfach total aufgelöst und glücklich, aber auch irgendwie traurig, dass er jetzt irgendwie, ja, und dann hieß es, okay, ey, ich habe auch zu ihm gesagt, Sono, egal was jetzt ist, ich helfe dir. Dir und deiner Tochter, ich schulde euch was für immer, so, ja, irgendwie gefühlt, emotional, nicht nur Geld oder sowas, aber ich werde jetzt immer da sein, so, ich bin dein Bruder, so, ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich war irgendwie so drauf und dann, und dann haben wir das ja auch gemacht, also wir haben Crowdfunding gemacht, wir haben alle Kinder, die in den zweiten Film vorkommen, haben wir jetzt die Schulpatenschaft übernommen, wir haben jetzt auch noch weitere Kinder aufgenommen, also wir haben, eine Sozialarbeiterin eingestellt, die da für uns quasi Boots on the Ground sind, so die vor Ort immer zu den Schulen geht, die im Prinzip jetzt auch immer Berichte schreibt. Dann wir nehmen immer ein neues Kind auf, wenn wir wissen, dass wir es auch für 10 Jahre halten können. Also es bringt ja auch nichts, jetzt irgendwie kurzfristig was zu machen, sondern wir können ein neues Kind aufnehmen oder die Patenschaft übernehmen, wenn wir das für 10 Jahre safe haben, das Geld. Und das sind jetzt mittlerweile 10 Kinder.
Wow. Mann.
Plus halt die auch die ganzen, also es bringt ja auch nichts, nur ein Kind oder das Kind zu krass zu fördern. Du musst natürlich auch die Familie mitnehmen. Also es ist so ein ganzheitliches Ding. Da haben wir auch den Eltern dann irgendwelche Mikrokredite gegeben für einen Führerschein. Es gibt verschiedene Sachen. Und dann kam Corona. Es war krass. Also die haben angerufen und gesagt, wir brauchen Öl oder wir brauchen, die wollte ein Ei haben. So, die wollte, also, ey, können wir uns ein Ei kaufen? So, ja, weil wir haben nichts zu essen. Wir haben nur Reis und Linsen und wir wollten mal ein Ei essen. So, ja. Und so, das kannst du dir nicht vorstellen. So. Und also es war schon immer so, dass wenn ich den Film gezeigt habe, dann kam schon immer so, hier, ich 10 Euro, kannst du was machen? So. Und es kamen immer Leute, so, wollten mir so Geld geben. Und ich so, ey, das ist ein bisschen unseriös. So, ja. Und ich bin jetzt auch kein Vereinsmeierei-Typ, so, aber so einen Verein zu gründen, so, und wir müssen halt irgendwie einmal im Jahr Rechenschaft und wir haben das Finanzamt und wir müssen da irgendwie so einen Bericht schreiben und wir müssen halt irgendwie auch das, ja, erklären, was wir mit dem Geld.
Ja.
Das finde ich aber auch wichtig, finde ich, dass man halt das einfach nachvollziehen kann. Und es sind so viele Menschen, also auf YouTube, wie gesagt, ich habe auch damals beim Crowdfunding, ey, wenn die von 6 Millionen Leute jeder nur 1 Euro, dann hätten wir hier gar kein Problem mehr, so, ja, aber war natürlich nicht so, aber ja, jetzt sind wir da voll dabei.
Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Und ich glaube, so ein bisschen eine Veränderung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es gab am Anfang, als wir das allererste Mal drüber geredet haben, als ich gesagt habe, hey, was kann man da machen? Hast du zu mir gesagt, da kannst du gar nichts machen. Du kannst es nicht ändern, so, weißt du, du kannst es nicht ändern. Was ist passiert? War es die zweite Reise? War es dann nochmal ihn sehen? War es, weil ich weiß noch, du kannst vielleicht auch erklären, was du damit damals gemeint hast, so.
Ja, also UNICEF-Hauptquartier Asien ist in Kathmandu und vor der Tür haben die Jungs Fußball gespielt und wir haben da auch Fußball gespielt und jeden Tag sind die fetten SUVs reingefahren und mit UNICEF drauf und die Funktionäre und die Lobbyisten und es ging mir so auf den Sack, dass sie mit den Postkarten an Weihnachten irgendwie dann sich die dicken Autos kaufen, so, das ging mir halt und auch, ich habe mich schon verändert, aber damals war ich schon auch zynisch, so, es gab ganz viele Vereine, auch in Deutschland, die dann so, ah, können wir deinen Film benutzen und dann halt einen Spendenhut rumgehen lassen und dann spenden wir für Nepal und dann wird alles gut und ich so, fuck you, das wird, ihr helft den Jungs schon mal gar nicht und erstmal bezahlt ihr euch selbst, so, ja, und das ging mir, da war ich schon. Auf dem Trip hast du mich vielleicht kennengelernt.
Ja.
Die ging mir hart auf den Sack, so diese ganze Spendenbettlerei, so die dann halt irgendwie nicht wirklich, also dann kommt schon was an. Okay, und da ist es vielleicht auch die Entwicklung so. Es ist was Gutes und man sollte gute Sachen nicht stoppen, so, ja. Und auch, also, aber ich habe da schon Geschmäckle gehabt, aber jetzt mache ich selber so, ja. Aber ich sag's eins zu eins, ey, das in Nepal ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, so, das passt, da wir helfen dieser kleinen Community, in diesem Viertel, diesen 10 Familien, das wird die Welt nicht verändern, so, ja, das wird es auch nicht besser machen oder schlechter machen, nur für die jetzt in dem Moment ist es auch nur ein. Jetzt gab es wieder eine Flutkatastrophe in Kathmandu. Da haben wir natürlich jetzt auch also random jetzt einfach so Gasflaschen und Decken und so gekauft und so. Aber es ist immer nur so ein Patch, so ein Pflaster, ja. Und nicht
es
wirklich.
Es ist sehr, sehr rational, wie du dran gehst. Ja. Denn für jeden Einzelnen, dem geholfen wird, ist das ja ein Life Changer. Der Moment, dir begegnet zu sein, hat für diese Jungs das gesamte Leben verändert.
Absolut.
Und natürlich wird dadurch nicht der Weltfrieden allgemein sich einstellen. Das ist klar, damit hast du vollkommen recht. Aber du darfst das nicht schmälern.
Ja.
Du hast das Leben dieser Jungs mit einer Begegnung verändert. Sie deins vielleicht auch, aber
total, ja, ja.
Das ist das Krasse an
aber
so
das
Begegnung.
Aber das finde ich noch viel besser. Sorry, wenn ich unterbreche. Aber deswegen gehe ich so gerne an Schulen. Max, du machst es doch auch mit eurem Verein. Also das, ich finde, der Film hat hier in Deutschland noch viel mehr erreicht, als jetzt in Nepal die 10 Familien zu unterstützen, sondern wir haben hier so viel Bewusstsein geschaffen. Auch ich habe ganz viele Kommentare gekriegt, auch von Leuten so, hey, danke, dass du den Film gemacht hast. Ich habe jetzt das Projekt und das gemacht oder ich bin dahin und ich habe irgendwie, also Leute inspiriert, die dann auch wieder was gut in so multipliziert. So, das ist geil, ja. Das ist, was Film machen kann, was dieses Crowdfunding oder diese Ideen halt wenn du es machst, dann passiert noch mehr Gutes. So, ja? Wenn du gute Sachen machst, passieren gute Sachen. So.
Du bist halt auch ein interessantes, deswegen habe ich diese Frage gestellt. Ich wusste schon, dass dir das jetzt unangenehm ist. Also es ist ja auch schwierig. Aber es ist das Interessante ist, weil du bist ein Mensch, der ja eigentlich, ich meine, du wolltest hinter der Kamera sein, du wolltest was dokumentieren, du hast diese journalistische Ausbildung, ganz, ganz viel. Aber das ist oft dieses, dass man schon die Distanz über die Kamera zum Geschehen hält und es ja auch aus irgendeinem Grund will. Also ne, das ist jetzt eher eine persönliche Frage an dich. Warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht Schauspieler geworden? Ne? Und jetzt bist du aber dadurch Protagonist in dieser Geschichte geworden. Du bist Justin Peach. Yeah. Justin Peach hat eine Rolle, die darüber hinaus gewachsen ist, eine Kamera zu halten und eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ich war auf der Premiere des zweiten Teils. Und ich weiß noch, dass du... Ich habe das so gesehen, ich habe da so diese Veränderung so ein bisschen gesehen, auch als du auf der Bühne warst und dann das nochmal erklärt hast und dann fast schon dich so entschuldigt hast, immer so dafür, so ja und ja, man kann jetzt da auch was spenden und man kann jetzt und so, aber Leute, ich bin kein Scheißtyp, so ich will eigentlich irgendwie so auf die Art und ich fand es einfach, oh Gott, ich finde es wunderbar, genau so jemand es braucht man halt, weißt du?
Ja, Mann.
Ich finde dieses Gegenüberstellen so schwierig, weil wenn dann jemand sagt, ja, hier in Deutschland leben auch 20% in Armut, ja, und das ist auch scheiße und es ist mega richtig scheiße und für das Kind hier, das in Armut aufwächst, macht es nicht mal einen Unterschied wahrscheinlich von der Empfindung, weil es fühlt sich arm und es ist arm. Aber das ist halt nochmal, weißt du, es noch gibt dort, niemand kriegt dort Kindergeld. Niemand. Einfach niemand kriegt irgendeine Form von Sozialleistung. So. Und das sorgt halt nochmal für ein anderes Klima einfach.
Und wie traurig auch die Realität ist, Justin, kommen wir mal zu der Frage, mit der wir eingestiegen sind. War es eine gute Idee?
Natürlich. Das hat mein Leben, meine Familie, alles hat alles beeinflusst. Ist es Karma? Was habe ich vorher gemacht, dass ich das jetzt erleben muss oder darf oder wie auch immer? Aber ja, es war nie geplant, es war nicht so gedacht und es ist gut, wie es ist. Und vielleicht dürfen wir auch einen dritten Teil machen oder sowas. Vielleicht geht's ja weiter.
Wäre meine Anschlussfrage gewesen. Ja, kannst du dazu schon was sagen? Ist da was geplant?
Alle 10 Jahre, dann wär's ja jetzt...
In 5, 6 Jahren wieder soweit.
Ja, aber also ich bin im Kontakt. Also vielleicht auch Spoiler, so ich letzte Woche mit Sono telefoniert. Der ist seit 4 Jahren clean.
Wow, das ist aber doch eine krasse Info.
Ja. Sein Bruder ist auch. Sein Bruder ist sogar Coach jetzt im Rehab und macht so Vorträge.
Dazu habe ich direkt eine Anschlussfrage, ohne Scheiß, die Frage wäre nämlich, wie hat denn Suna das geschafft, aus seinem Milieu rauszukommen? Also ja, er war in der Entzugsklinik, aber wo ist er danach gelandet, dass er nicht rückfällig geworden ist? Also was hat sich in seinem Leben verändert?
Also der Streetline hört ja damit auf, leider, dass er rückfällig geworden ist. Also es war ja alles toll. Ich hatte ihn gefunden. Wir hatten die Geschichte mit Zone und alles war toll. Und es war so, und was ist dein Wunsch? Und er so, ich würde gerne Musiker werden. Und du denkst so, irgendwie, ja, was geht denn jetzt ab? So, jetzt macht er noch in einem Tonstudio rum oder was? Aber so war halt dann die Realität. Wir sind heimgeflogen. Und dann kam der andere, oder es kam so ein WhatsApp-Bild, wie Sono in der Gasse lag, so, und völligst daneben war, so, ja. Also, ihr wisst das besser wahrscheinlich, aber das ist halt mit dieser Kindheit und in diesem, wenn du dann zurückkommst wieder aus dem Rehab, das ist ja das Allerschwierigste, da standhaft zu bleiben oder so, wenn halt irgendwas Schlechtes passiert oder irgendwas, oder die alten Freunde irgendwie dich voll labern, so, ja. Und dann ist es der Weg ganz einfach und ganz schnell da rückfällig zu werden. Ja, und
wir wissen exakt, aber 1:1, wovon du sprichst.
Ja. Mhm. Und deswegen war ich dann auch irgendwie dann, also ich habe auch mit einer Drogenberaterin geredet und sie so, eigentlich musst du die Zeit feiern, also gar nicht davon ausgehen, dass du es jemals ganz schaffst, sondern du musst immer nur die Intervalle feiern, so, also, wenn ich es richtig verstanden habe vielleicht. Mhm. Aber jetzt ist es aber, also 4 Jahre ist schon super.
Schon eine lange Zeit, für jemand, der so früh angefangen hat auch.
Die Schwierigkeit ist halt wirklich, er ist immer noch in demselben Mario, im selben Viertel so und das Gute ist, sein Schwager, also der Mann der Schwester, nimmt ihn jetzt mit auf Baustelle, diesen Maler, und er arbeitet, bringt Geld mit nach Hause. Also sie wohnen da alle zusammen in einem Zimmer. Also 2 Familien, 8 Personen in einem Zimmer und alle pitchen zusammen. Und Manchmal gibt es viel Arbeit, manchmal gibt es keine Arbeit, aber er bleibt zu Hause so, ja. Und er ist nicht mehr auf der Straße abends unterwegs alleine so, ja. Aber er hat Temperament und er hat, die Leute kennen ihn auch und er hat sich aber distanziert und das hat er auch jetzt durchgezogen und das ist eine Riesenleistung.
Hat der Online-Fame ihm dort, also kennt man ihn auch ja. von dem Video und so, ja?
Ja, kennst du dieses Meme, wo dann so Thug Life irgendwie die Brille? Ja. Da gibt es ganz viele von Sono in Nepal.
Weil das ist natürlich, das ist leider halt auch ein zweischneidiges Schwert, ne? Da muss man auch immer sagen so. Also ich kenne ja hier Thug Kids, Life. Die irgendwie da drunter sehr irgendwie dann auch nicht mehr rausgekommen sind, so, ne? Mhm. Wenn erstmal.
Also es gibt auch, ich komme auch jetzt immer noch ganz viele Anfragen, hey, können wir so ein Musikvideo machen? Ich habe gerappt, also Nepali Rapper wollen die Straßenkinderbilder haben für ihren Rap oder so, also wo sie halt sich auskosten über die Gesellschaft
über das Ghetto
Über das Ghetto und so. Und dann sage ich immer so, ey, ihr müsst nicht mich fragen, ihr müsst Sono fragen. So, ja? Und dann connecte ich die immer so, dann reden die miteinander und der Sono entscheidet, ob der Song gut ist oder nicht. Also es gibt einige Rapper, krass, die jetzt kleine Wölfe-Bilder oder Streetline-Bilder benutzt haben. So, ja? Und,
Wie kamst du auf den Namen Kleine Wölfe oder wer kam drauf?
Boah, ich weiß es gar nicht mehr, wer drauf kam, aber es war wirklich schon so eine Assoziation, also weil ich das auch total positiv meine, ja. Also das ist wirklich dieses Rudel, diese Gang im Positiven, also diese Assoziation von Familie, Assoziation von Hierarchie auch irgendwie, aber auch, auch Kampf, auch Balgen.
Schutz einander sind
süß,
gegenüber.
Die sind auch süß, aber die sind hart. Die sind hart. Ja, die sind Killer. So, ja? Und, also Killer nicht, aber...
Ja, aber die sind süß, aber nicht
fest. Wir verstehen genau, Killer, was du meinst. Geil.
Sie würden halt, hätten keine Sekunde gezögert, so, ja, was zu machen. So, ja? Also, und der, also die nächste Generation, also gab es noch eine Gang dazwischen. Also es gab dann die Kleinen, dann gab es die Mittleren und dann gab es die Erwachsenen. So, ja? Die Mittleren, da war ich nicht mehr dabei, aber die waren, das war... hochkriminell. Also Sono war auch, glaube ich, 3 Jahre im Knast für alles Mögliche. Also das ist dann nicht mehr süß. aber also Wölfe im Sinne von auch als, ja, den Blutkrieg zusammen, also als also zusammengearbeitet, um zusammen auch zu essen, so, ja, also wirklich im Positiven gemeint. So.
Passt nichts besser als das.
Hast du die Augen dieser Kinder jemals bei anderen Kindern wieder gesehen? Also vielleicht fangen wir an hier in Deutschland oder so. Oder hast du, also weißt du, worauf ich hinaus will? Hast du sowas nochmal irgendwo gesehen?
Ich habe mal überlegt, ich habe auch versucht, so eine Doku in Frankfurt zu machen. Es hat überhaupt nicht geklappt, weil auch das System das nicht will, dass irgendwelche bärtigen 30-jährigen Männer auf dem Schulhof filmen. So, das geht gar nicht. Ja. Zum Glück. Ja. Das hat nicht geklappt. Und ja und nein, ich glaube, dass dieses Alter, diese 8- bis 10-Jährigen, 8- bis 12-Jährigen oder 11-Jährigen, die haben noch nicht den Schalter umgelegt, so wie wirke ich, wie bin ich, so wie nehme ich andere wahr, ja. Mhm. Also das ist noch nicht so wichtig, was, also schon auch, aber die sind halt real, ja. Die haben auch manchmal, also gerade beim Sono war es halt, der hat ein bisschen über den Tellerrand gucken können. Der war echt intelligent so, oder ist intelligent. Und der konnte das Ganze einschätzen auf einer kindlichen Art, aber auch auf einer größeren Art. So. Und das habe ich auch schon öfter erlebt. Es gibt so manche Kids, die sind krass drauf und die können das auch artikulieren. Und es gibt dann 14, 15, 16-Jährige, die sind hohl wie, also dann gehen die Hormone durch, ja, dann ist nicht, da kannst du keinen geraden Satz mehr kriegen. Und das ist super wichtig, irgendwie, da ist alles andere wichtig so, ja. Aber deswegen, also ich finde dieses Alter super und es ist egal, ob es Nepal, Deutschland,
interessant, Rumänien, krass. Nicht, ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, also dass daraus auch so ein wichtiges Projekt geworden ist, was meiner Meinung nach schon mehr bringt, als du eben gesagt hast.
Zu dem Helfen gebe ich dir einfach jetzt noch ein bisschen was mit, weil ich verstehe genau, was du meinst. So, ne? Dieses Gefühl hat man sowieso, wenn man gegen Sachen wie, auch hier in Deutschland, wenn du gegen Kriminalität, gegen Missbrauch, gegen Gewalt, gegen diese ganzen Dinge antreten willst, weil für alles, wo du irgendwie ein Pflaster aufklebst, reißt ja irgendwo jemand anders eine neue Wunde auf. Aber genauso wie Traumata und diese schlimmen Erlebnisse Steine sind, die irgendwo reingeworfen werden, die Wellen machen, ist die Hilfe das auch. Mhm. Und es ist noch mehr, denn es sind Samen, die du schmeißt. Mhm. Und dieser Gedanke, der hilft jeden Tag weiterzumachen, dieses, wir schmeißen einen Samen und wir können gar nicht wissen, was daraus wird. So, hey, du pflanzt mit diesem Verein, und wenn das jetzt da 10 Leute sind, du pflanzt dort Samen, die aufgehen können auf eine krasse Art, Mann. Einer davon wird vielleicht Bildungsminister, Premierminister, was ja, auch immer, ja, Mann. Nee,
du, ey,
weißt du, das ist es.
Das ist es. Andere Filmer fühlen sich vielleicht inspiriert. Bam. Es gibt so viele Ecken auf der Erde, wo Missstände aufgezeigt werden können. Nicht nur bei uns Menschen, auch bei der Natur, bei der Tierwelt. Wenn du damit Filmer inspirierst, die wiederum positive Energie zum Schwappen bringen, dann hast du das Beste gemacht, was man machen kann als Mensch.
Das, okay, Dito, sehe ich auch so. Also,
du hinterlässt auf jeden Fall viel.
Hanni hat gefragt, ob es das Kastensystem noch gibt oder ob das inzwischen verboten wurde.
Offiziell ist es nicht mehr, also in Nepal und in Indien weiß ich es nicht, aber in Nepal ist es, glaube ich, abgeschafft worden. Aber der Nachname ist ja noch da, so, und das ist schon bekannt. So, ja. Und im Prinzip...
das dauert wahrscheinlich ewig, bis sowas komplett ausgeschlichen ist. So.
Denke ich auch, ja. Soweit ich das weiß, hat es auch nichts Religiöses eigentlich. Also das hat damals ein Adliger, ein König oder sowas eingeführt, wahrscheinlich um diese Ungerechtigkeit irgendwie so ein bisschen zu kontrollieren, und hat es dann auch mit so einem Karma-Touch noch irgendwie dazu gepinselt. Aber es ist eigentlich nicht religiös. Ja, es ist wirklich einfach nur eine Einordnung so. Ja, und das ist das, insofern haben sie es auch wieder abgeschafft so. Ja, und dann.
Aber in Indien halt vor 2500 Jahren. Ja. Eingeführt worden. Also das ist schon so, das ist länger als jede weg. Tradition, die wir hier, es ist älter als euer Dirndl, Freunde.
Wie lange das brauchen wird, bis 100 Jahre War on Drugs aus den Köpfen raus sind.
Doch,
2500 Jahre Kastensystem, keine Chance, Digga.
Ja, so tief bin ich jetzt auch wieder nicht drin, aber es ist ein ekelhaftes System. Und es ist so einfach zu sagen, wem es hilft und wem es schadet, so, weißt du, also weißt du auch, wer es erfunden hat, so. Justin, wie haben du und dein Team ausgesucht, mit wem ihr dreht und mit wem nicht?
Also wir haben das nicht ausgesucht. Wie gesagt, der Suno ist einfach an mir vorbeigelaufen, die ganze Gang ist an mir vorbeigelaufen, und die haben mich gefunden, habe ich manchmal so gesagt. Ja, die sind zu uns gekommen. So, ja. Aber ich habe dann auch nicht, also wie gesagt, das war dann, natürlich ist es im Schnitt so geworden, dass es jetzt der Fokus auf dem Suno, also der hatte diesen Blick, der hatte dieses eine gesetzte Interview auf dem Fußballplatz, das war schon sehr stark, aber im Prinzip haben wir ganz viel Material noch von allen anderen Jungs, das nicht im Film vorgekommen ist. Jetzt, dann hatten wir überlegt, das auch beim zweiten Teil, das alte Material dann wieder reinzunehmen, aber es haben wir dann auch nicht geschafft. Machst du dann so eine Traumblase? Jetzt gehen wir zurück in der Zeit oder was? Also wir haben es dann doch gesagt, okay, cut, jetzt 10 Jahre später, so, wir hatten noch ein kleines Intro, und dann geht's halt ins 2020. Ja. Also,
oh, ich hab noch was.
Ja. Jawollo.
Du bist ja auch noch mehr als kleine Wölfe. Was ist Justin Peach sonst noch? Was kommt als nächstes? Hast du noch Ideen? Können wir uns auf was freuen?
Kann man nicht buchen.
Ich mache auch für Geld, ja, alles.
Da bist du hier genau richtig.
Nein. Also, ich hab ein ganz cooles Thema gerade, aber ich weiß noch nicht, ob ich... Also es ist so ein freies Projekt, wo wir gerade drüber nachdenken. Was soll ich schon sagen? Soll ich, also,
jetzt musst du... Nein, ich spiele will. Klar muss er.
So einen kleinen Cliffhanger.
Ja.
Sneak also, ein Wort?
Ja, der perfekte Schuss, aber nicht jetzt Drogen oder so. Also es geht eher um Töten, um Schuss. Ja.
Hey, du weißt aber schon, dass wir Nachbarn sind, oder? Im weitesten Sinne. Hast du eine Rolle übrig oder was?
Ja, Doku. Also, ist so ein Porträt. Ist ein Porträt über einen krassen Typ, so, den ich jetzt kennengelernt habe. Und der ist Kriegsfotograf, aber auch Jäger. Und das würde ich gerne mal ein bisschen verstehen, so, ja.
Das, ja. Wenn du einen Erzähler brauchst, du
ja,
weißt.
Ja. Also, ganz am Anfang. Ich habe nur mal mit ihm gequatscht. Vielleicht guckt er ja heute zu. Grüße. Wir wollen was über dich drehen, so, ja. Nein, es geht schon. Werden wir was, wenn ich dieses Jahr noch machen, ja.
Shit, wenn du einen Erzähler brauchst, der Roman ist besser. Scheiße.
Ich könnte ja alles dicker
besser. Aber du bist wirklich ein bisschen besser.
Tja, also zu Kleine Wölfe Teil 3 kannst du uns noch nichts sagen. Ob es dazu auch noch was geben wird, gibt es da noch mal ein Update irgendwann zu?
Ja, die Lisa, wenn du die fragst, die so auf jeden Fall, es war wirklich eine anstrengende Zeit, auch danach, also wir hatten es, als Corona kam, fertiggestellt und wollten eigentlich in Kinos das zeigen, und dann ging gar nichts mehr so, und dann, wir haben es dann irgendwann zu Weihnachten dann auf YouTube gepostet. Und das war so schön, weil dann die Leute so geil reagiert haben. Aber wir sind eigentlich Kino-Filmemacher fürs Kino. Wir wollten eigentlich, ja, so dieses Knistern, das, wenn du in so einem Saal bist und es ist dunkel und du kannst, dein Handy ist aus und alles und du musst ja, jetzt Hammer. Gucken, so, ja. Und es ist, und es geht einfach seinen Gang und du kannst nicht noch parallel Multispielen, ja. noch das machen und die Wäsche machen und dann noch ein Brötchen schmieren, so. Nein, das du musst jetzt schon. Zugucken. Das ist eigentlich, das ist das Beste, so, ja. Und das haben wir damals halt nicht geschafft, mit Streetline so viel zu, also eine Tour zu machen und so. Und dann, aber es war anstrengend, aber ich werd's, also irgendwie machen wir's.
Ich habe ihn im Kino gesehen, war super.
Ja, ja, das war die Premiere, die war geil, ja.
War geil.
Kapitol.
War geil.
Jawohl. Wir sind so ziemlich am Ende, ne? Durch.
Vielen Dank an euch, ihr seid so cool. Ich wie gesagt, das, hat mich jetzt mega gefreut, einfach auch da so nochmal mit euch drüber zu reden, weil ich lerne auch immer, ich, weißt du, das ist immer so ein Austausch von Energie.
Die Freude war auf unserer Seite und bitte grüß deine Frau, die auch so viel mitgewirkt hat, von uns ganz herzlich. Und wer noch Fragen, Anregungen oder Wünsche hat, schreibt uns gerne Mail an geota@swr3.de. Und damit sind wir raus.
Tschüss, danke.
Ciao, ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Für alle Hobbyermittler und Tatort-Fans empfehle ich heute das Tatort-Game. Da könnt ihr selber mitermitteln, angelehnt an den Tatortfall der Ludwigshafener Kommissarinnen Odenthal und Stern. Es geht um einen rätselhaften Mordfall im Frauengefängnis. Die Gamerinnen können sich mit den Kommissarinnen austauschen über Täter, Hinweise und klar gibt's auch vertrackte Aufgaben zu lösen. Alles, was ihr braucht, um kostenlos mitmachen zu können, findet ihr unter tatortgame.de.